Ich begrüße Sie zur Vorlesung der Spielegeschichte. Heute geht es um das Thema Simulation. Das ist insofern was Spezielles, weil alle Spiele Simulationen sind, es aber unter den Spielen einige gibt, die sich selber als Simulationsspiele bezeichnen. Insofern müssen wir den Unterschied rausarbeiten, beziehungsweise feststellen, wo er sich historisch einfach als solcher ergeben hat. Ich fange mal mit einer Definition an. Simulation. To simulate is to model a source system through a different system. Also Sie haben ein Ausgangsquellensystem, und es kann ein Flugzeug sein, es kann eine Strömung sein, irgendein physikalisches System, es kann eine Gesellschaft sein, es kann das Leben in einem Büro sein oder im Dschungel, was auch immer. Also irgendein Ausgangssystem, which maintains for somebody some of the behaviors of the original system. Wir bilden das in einem anderen System nach, sodass einige der Verhalten des Originalsystems erhalten bleiben. The key term here is behavior. Simulation does not simply retain the general audiovisual characteristics of the object. Also es geht nicht um eine audiovisuelle Nachbildung. But it also includes a model of its behaviors, das Verhalten des Ausgangssystems. This model reacts to certain stimuli, input data, pushing buttons, joystick movements, according to a set of conditions. Also das ist von der Doktorarbeit von González Frasca, Simulation versus Narrative. Und das klingt einerseits wie diese typischen Fahrsimulatoren oder Flugsimulatoren, andererseits aber auch wie jedes Spiel, wo man ja auch irgendwas tut und daraufhin reagiert das Spielsystem. Was sagt Herbert Stachowiak, einer der profiliertesten deutschsprachigen Modelltheoretiker, der schon in den 70er Jahren halt solche grundlegenden Überlegungen angestellt hat. Modelle, sagt er, sind stets Modelle von etwas, namentlich Abbildungen, Repräsentationen natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst wieder Modelle sein können. Also Sie sehen links ein Schiffsmodell, was ja häufig auch so als Modellbau, als Tätigkeit beschrieben wird. Das Ursprungsmodell hat es im Zweifel nie gegeben. Also es gab vielleicht nie irgendein Piratenschiff, das so aussah, sondern es gibt halt die Vorstellung, wie Piratenschiffe auszusehen haben aus Filmen und Büchern. Und daraus kann man natürlich auch ein Plastik- oder Holzmodell basteln, ohne dass es ein Referenzsystem gibt, was dem wirklich entspricht. Bei Spielen auch so. Sie können Spiele modellieren auf der Grundlage von echten Systemen oder Sie nehmen fiktive Systeme als Ausgangsgrundlage. Und die meisten Spiele haben ja dann doch einen fiktionalen Hintergrund oder die ganze Narration oder Setting ist irgendeine erfundene Geschichte und viel seltener hat man es mit realen Modellen zu tun. Also einerseits ist ein Modell ein Abbild. Modelle erfassen im Allgemeinen nicht alle Attribute durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den jeweiligen Modellerschaffern und oder Modellbenutzern relevant scheinen. Ein Modell ist immer für jemanden gemacht und von jemandem und man abstrahiert von bestimmten Merkmalen. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, welche Farbe die Segel hatten. Oder in dem Fall ist es nicht wichtig, dass das Modell wirklich schwimmt. Ich muss es, glaube ich, wieder... So, die Kanonen funktionieren nicht, die Luken öffnen sich nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Merkmale, die Lampen sind nicht an und im Wind würden sich die Segel nicht blähen, weil sie immer aufgebläht schon so aus harten Plastikschalen gemacht sind. Also ganz viele der Eigenschaften eines Originalschiffs werden hier gar nicht abgebildet. Es sieht gut aus, ist eher so eine audiovisuelle Entsprechung, verhält sich aber gar nicht wie das Original. Das ist der Unterschied. Eine Simulation könnte man damit nicht anstellen. Also man könnte jetzt nicht sagen, wie hätte sich das Schiff auf stürmischer See verhalten. Mit dem Ding ginge das nicht. Es ist ein Modell, aber keine Grundlage einer Simulation. Aber vieles wird abstrahiert, also nur die relevanten Eigenschaften, in dem Fall vermutlich schon so die Eigenschaften, dass die Größenverhältnisse stimmen und dass das Aussehen einigermaßen hinkommt. Aber Modelle sind ihren Originalen nicht per se eindeutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion A für bestimmte erkennende und oder handelnde modellbenutzende Subjekte. Modelle sind nicht einfach nur so da, sondern man möchte sie für irgendetwas nutzen. Von Subjekten, also der stellt das zum Beispiel in seinen Schrank, damit andere sagen, Mensch, das ist ein tolles Modell, das ist ja eine gute Funktion, das ist eine dekorative Funktion. Andere Modelle, an denen man was ausprobieren will, muss man sich immer, welche Frage habe ich an das Modell, wie verhält sich das Auto im Wind? Wenn es draußen ist, dann baue ich einen Strömungskanal auf, das ist wieder diese Absprache. So, jetzt können Sie den Kollegen Bescheid sagen, in 2 Minuten können dann die nächsten reinkommen. So, erkennende Handlung. B, innerhalb bestimmter Zeitintervalle. Also Modelle sind auch nur für eine bestimmte Zeit wirklich relevant und nicht für alle Zeiten und immer da. Und unter Einschränkung auf bestimmte gedankliche oder tatsächliche Operationen. Etwas, was ich mit dem Modell machen will. Mit einem Modell kann man nicht immer alles machen. Hiermit könnte ich zum Beispiel nicht schwimmen, sondern ich müsste es eigentlich nur im Schrank stehen lassen. Wie funktioniert nun Modellbildung? Das alles ist noch unabhängig von Spielen, nicht? Also so ein Schiffsmodell kann man vielleicht auch als Spielzeug bezeichnen. Aber es geht hier noch gar nicht um digitale Spiele, sondern erstmal um die Frage, was ist eigentlich ein digitales Modell? Und was ist eine digitale Simulation? Also um ein Modell zu bauen, und im letzten Schritt wird es dann digital, müssen Sie ein Originalsystem auswählen, beziehungsweise einen Weltausschnitt auswählen und das dann als System modellieren, indem Sie Teilobjekte bestimmen. Was gehört dazu, vor allem was gehört nicht dazu? Was für Merkmale haben diese Objekte? Ist sowas wie Größe, Alter, Aussehen? 2 Minuten rum, sehr gut. Die nächsten können nach 2 Minuten rein. Machen Sie absichtlich. Ich glaube, das ist. Ja, aber da kamen andere auch. Ich weiß auch nicht, warum alle 2 Minuten jemand reintropft. Okay, und die anderen kommen von der Biologie. Wie auch immer. Sie ärgern mich, ich ärgere Sie zurück. Das ist das Spiel. So, Prozesse identifizieren, bei denen die Parameter geändert werden. Relevante Prozesse in einem System sind solche, in denen sich in dem einen oder anderen Objekt die Merkmale ändern. So, ansonsten gibt es natürlich auch Prozesse, die da stattfinden. Wenn sich nichts ändert, ist es auch egal. Und zwar ändert von relevanten Parametern, also die wir auch beobachten wollen. Wenn sich irgendeiner nur einen anderen Hut aufsetzt, wir wollen aber das Sozialverhalten hier von Schwärmen uns anschauen und irgendeiner wechselt die T-Shirts, das ist egal. Da ändert sich zwar auch ein Merkmal, aber das modellieren wir gar nicht. Und dann müssen die Beziehungen der Objekte festgelegt werden. Auch hier gilt, 2 Objekte, und mit Objekten meint man auch Menschen, also Modellobjekte. Objektorientiert in der Programmierung würde man das so sehen. Und 2 Objekte haben eine Beziehung, wenn es dem einen Objekt gelingt, Eigenschaften in einem anderen Objekt zu ändern. Ansonsten, oder wenn ein Objekt die Eigenschaft eines anderen ist, also ein Auto besteht aus mehreren Rädern. So, da geht es natürlich auch, aber ansonsten, der Fahrer kann das Auto beeinflussen, weil er steuern kann. Aber nicht jedes Auto steht mit jedem Auto in Beziehung, sondern nur, wenn sie sich auch tatsächlich im selben Straßenverkehr aufhalten. Also muss die Beziehung der Objekte festgelegt werden. Das läuft alles über diese Messgröße, also über die Parameter. Und ein Parameter ist etwas, in der Computersprache würde man sagen, eine Variable, von der Sie halt angeben können, welche Größe es ist. Es muss messbar sein. Sowas wie Gefühlsintensität oder Begeisterung sind vielleicht irgendwelche, so Merkmale eines Subjekts zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber wenn ich es nicht messen kann, also irgendwie quantifizieren in einem Integer, in einem Float oder in irgendeiner Form, kann ich es nicht modellieren. Ich kann immer noch sagen, ist aber doch so relevant oder der Glaube oder sowas. Das sind so unscharfe Größen, mit denen man unglaublich schwer modellieren kann. Und wenn man es tut, muss man es halt doch umwandeln in eine Zahl von 1 bis 5 oder bis 10 oder bis 100. Unabhängig davon, wie man das eigentlich bestimmen will. Deswegen ist es auch so unglaublich schwer, soziale Systeme zu modellieren, weil es da so viele unscharfe Eigenschaften gibt. Und technische Systeme, wo man halt Gewicht und Luftreibungskoeffizienten, das kann man alles festlegen, kann man alles messen. Da kommt man zu hervorragenden Modellen und Simulationen. Damit können wir Raketen zum Mond schießen. Aber das Verhalten von Menschen im Sommerschlussverkauf ist ums Verrecken nicht modellierbar. Also man kann so ein bisschen statistisch vorgehen, aber im Grunde genommen weiß man nicht, was da in den einzelnen Systemen vorgeht. So, und der letzte Schritt, all das können Sie schon machen, um analoge Modelle zu bauen. Also damit können Sie auch irgendwelche Planspiele dann auf dem Tisch ausführen. Der letzte Schritt wäre die Algorithmisierung, dass Sie das übersetzen in eine Programmiersprache oder in eine Programmumgebung. Ich habe jetzt als Bild mein NetLogo ausgewählt. NetLogo ist eine Umgebung zur Simulation von Multi-Agenten-Systemen. Für Spiele nicht uninteressant, weil jeder dieser Punkte im Grunde genommen ein eigenständiges Programm ist oder ein eigenständiges Objekt, was sich in seiner Umwelt verhält. Und damit können Sie versuchen, sowas wie biologische Systeme zu modellieren. Aber meistens geht es halt doch so um Räuber-Beute-Schemata und nicht um komplexere dynamische soziale Systeme. Also der letzte Schritt sorgt dann dafür, dass das Medium, in dem wir unser Modell darstellen, ein digitales ist, also ein interaktives. Wobei Interaktion, komme ich auch noch hin, ist fraglich. Es gibt solche Modelle, also das ist jetzt hier zur Pilotenausbildung im Flugsimulator, die sind natürlich hoch interaktiv, weil die gesamten Instrumente eines echten Cockpits werden hier nachgebildet. Auch die audiovisuelle Anmutung wird nachgebildet. Ziel dieser Simulation ist es ja nicht, dass die da ein super fantastisches Flugerlebnis haben, sondern dass die lernen, mit echten Flugzeugen umzugehen. Das ist ein Transfer, da ist, wer dieses Modell oder die Simulation richtig bedient, der kann hinterher auch Flugzeuge richtig bedienen. Inzwischen gibt es die ersten Piloten, die komplett am Simulator ausgebildet wurden und die lässt man dann plötzlich auf Passagiere los. Das liegt daran, dass die Simulatoren so hervorragend sind und man muss dazu sagen, die Flugzeuge auch ziemlich autonom sind. Also die brauchen vielfach den Piloten nur, wenn es irgendwie einen Notfall gibt und nicht für die normalen Abläufe. Dass es durchaus möglich ist, komplett an der Simulation alle Extremfälle auszubilden, die man in der Wirklichkeit vielleicht nur einmal, wenn überhaupt, in seinem Pilotenleben erfährt. So, das ist so interaktiv, wie ein Flugzeug interaktiv ist. Man sieht so die Hand am zentralen Steuerinterface, aber ansonsten hat der Pilot viele Knöpfe, an denen er was einstellen kann. Es gibt andere Modelle, hier ist auch der US Military Simulator Training. Ist kein Ballerspiel, nein, keineswegs. Auch wenn es der Rhetorik manchmal schwierig herauszufinden, wo der Unterschied ist, weil es ja dann doch so aussieht wie so ein Lightgun-Shooter. Funktioniert auch genauso, der muss halt auf die entsprechenden Ziele treffen und nebendran ist die Ausbilderin, die halt immer mal sagt, was er jetzt richtig macht und ob er hier die Windgeschwindigkeit richtig berücksichtigt etc. Sie hat die ganzen Modellparameter auf ihrem Bildschirm unter einer Kontrolle, aber es dient auch hier der Ausbildung und es ist eben kein Shooter, in dem Sie halt ganz schnell von A nach B kommen müssen. Das führt uns dann auch zu dem Unterschied, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Simulation und Spiel? Manchmal ist er deutlich, manchmal aber auch nicht. Und sowohl bei dem Flugsimulator als auch bei diesem Engagement Skills Trainer ist die Grenze fließend. Sowohl von denen, die das Modell benutzen, also ich glaube der Soldat selber, vielleicht spielt er abends irgendwelche Arma-Spiele und tagsüber trainiert er im Simulator. Ob dem immer der Unterschied klar ist, hier muss er halt die Uniform anziehen und sich auf den Boden legen. Aber es gibt nicht wenige Versuche, Computerspiele immersiver zu machen, indem man Interfaces konstruiert, die halt so ein Verhalten erfordern. Das wäre jetzt mal so ein Modell, ohne dass man die Leute sieht, die das eingeben, ein Wetter- oder eine Klimasimulation, die nicht interaktiv sind. Hier geben Sie die Parameter zum jetzigen Zeitpunkt ein. Dahin ist so ein Unruheherd. Könnten Sie flüstern ohne Stimme, dann höre ich das nicht, dann ist mir egal, ob Sie mir zuhören oder nicht, aber sonst bringen Sie mich raus. Sie müssen gar nicht kommen, wissen Sie das? Sie können auch sich die Aufnahmen anhören, dann können Sie sich den schönen Sommertag woanders verbringen. Gar nicht schlecht, müssen Sie nicht zu spät kommen und dann hier nicht schwatzen und überhaupt nichts mitnehmen, ist auch blöd. So, also Klimasimulation, dann nehmen Sie als Parameter die Wetterdaten von den Messstationen weltweit oder lokal, je nachdem, was Sie simulieren wollen und dann lassen Sie Ihre PCs oder Ihre Großrechner dran und die sagen dann wie in 2 Tagen, 24 Stunden, das Wetter wohl sich oder zumindest wie die Temperaturverteilung ist oder wo welche Windgeschwindigkeiten herrschen. Und die kämpfen mit dem Umstand, dass kleine Änderungen große Resultate zur Folge haben können. Also wenn man irgendwo den Luftdruck nicht richtig bestimmt oder man hat eine Messlücke, kann durchaus sein, dass genau dieses Tiefdruckgebiet dann ganz großartige Veränderungen in den nächsten 2-3 Tagen auslöst. So die Klimasimulation, man selber hat ja sowieso das Gefühl, das ist völlig willkürlich, was die da machen und gerade jetzt zur jetzigen Zeit ist es auch besonders schwer, wo man nie morgens weiß, ob man trocken wieder nach Hause kommt. Die Simulatoren sagen, nein, wir haben das total super im Griff, so die großen Abläufe können wir sehr gut vorhersagen. In den lokalen Details, also da, wo dann die Menschen auch betroffen sind und wissen wollen, wird es regnen, muss ich gießen, wann kann ich ernten und so, da ist es gar nicht so einfach, wann kann ich das mit dem Schiff raus und wann sollte ich es besser nicht machen. Da kann es dann halt dann doch zu mikroklimatischen Veränderungen kommen. Aber das wäre so eine nicht interaktive Simulation. Auch die simuliert, aber einmal angestoßen, rechnet die und die kann auch 100 Jahre weit rechnen, nur hat das überhaupt keinen Erkenntniswert mehr, weil man eigentlich schon länger als 7 Tage oder je nach Umgebung 2 Tage sowieso nicht vorherbestimmen kann. Das ist eine andere typische Anwendung von Simulation, elektrische Schaltungen. Wenn Sie neue elektronische Geräte bauen wollen, und die sind ja immer kleiner und es wird immer schwieriger, da wirklich noch was, irgendwie noch überhaupt eine Messstelle zu finden, an denen Sie dann Ihr neuestes Smartphone überhaupt nachmessen können. Das simuliert man inzwischen in solchen Programmen, also gibt es verschiedene Formen. Das ist jetzt hier nicht nur die elektrische Schaltung, die Ein- und Ausgabe, sondern man kann dann bei anderen Simulatoren wirklich in das Bauteil reingehen und sagen, okay, wie verhält sich dieser Transistor, wenn er 2 Jahre alt ist? Und wie muss ich ihn verbauen, dass er einen Tag nach Ablauf der Garantie ausfällt und nicht einen Tag vorher? Das kann man alles simulieren und dafür ist es dann sinnvoll, dass man nicht nur die elektrischen Kenngrößen kennt, sondern auch die Materialeigenschaften eben dieser Bauteile und weiß, also ab wann zersetzt sich eigentlich das Elektrolyt und was kann ich dafür tun, um es irgendwie ein bisschen länger halten zu lassen, ohne dass das Gerät teurer wird natürlich. Das hatten wir schon mal gesehen in der Geschichtsvorlesung, nämlich Planspiele oder Militärsimulationen. Das ist nicht dasselbe wie die Ausbildung, also die taktische Ausbildung im Schießen, sondern hier geht es so um die großen, so wer geht wohin, wie die großen Züge. Was in Deutschland, also in der preußischen Armee vor allem, dann wirklich auch am intensivsten vorangetrieben wurde. Ich habe Ihnen ja Johann Christian Ludwig Hellwegs Erweiterung des Schachspiels auf eine Militärsimulation auf dem Brett, habe ich Ihnen ja schon mal vorgestellt. Und dann das Kriegsspiel, was den Deutsch-Französischen Krieg mitentschieden hat. Und heutzutage läuft das alles digital. Also diese Tische, die strategischen Tische, gibt es vor allem noch im Film. Im Wesentlichen sind das inzwischen digitale Simulationen, die aber ihre Wurzel in solchen nicht-digitalen Simulationen haben. Es war auch nicht als Spiel gedacht, auch wenn man selbstverständlich, man sieht schon, also ich zeige Ihnen auch noch das eine oder andere, man sieht schon so Brettspiele, Risiko ist so eine Ausprägung davon oder Diplomacy, in denen Konflikte als Brettspiel simuliert werden und zwar unter so viel Abstraktion, dass es nicht mehr als Simulation durchgeht, sondern als Unterhaltungsspiel. Hier hat man sich oder hat der Hellweg versucht, möglichst viele Parameter, Wetter, Bodenbeschaffenheit, Truppengrößen, all das mit aufzunehmen, um zu schauen, wie man in bestimmten Gelände möglichst günstig mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen seinen Krieg führen kann. Hier sehen Sie so eine Konfliktsimulation, wurde dann in den in der Nachkriegszeit, also Conflict Simulation, Board Games, aus Amerika kommend, in Deutschland fast überhaupt nicht, bis Ende der 80er war alles, was Kriegsspielzeug war, in Deutschland tabuisiert, aus historischen Gründen. Auch in den Computerspielen gibt es aus Deutschland keine Kriegsspiele, die sind alles Importe aus dem Ausland. Entsprechend schwierig wurde das dann in Deutschland auch aufgenommen, dass die Kinder jetzt schon wieder Krieg spielen, aber es wurden keine Zinnsoldaten gebaut oder Plastiksoldaten. Wenn man sowas bekam, dann halt nur als Import aus anderen Ländern. Und auch die German Board Games, die ja seit Ende der 70er Jahre mit dem Deutschen Brettspielpreis Spiel des Jahres ja hervorragende Qualitäten hervorbringen, haben eigentlich zu Kriegsspielen nichts beizutragen. Bis heute hat sich das eigentlich kaum geändert. Also auch da sind die beliebtesten Spiele dann doch solche etwas harmloseren, häufig schon Simulationsspiele, aber dann geht es halt um den Aufbau von Eisenbahnlinien oder den Überfall von einem Goldtransporter oder wie der Hase und der Igel durchs Phantasienland laufen. Also irgendwelche Szenarien, die irgendwie dann nicht militärisch sind. In anderen Ländern ist es anders. Die Conflict Simulations haben so eine Nische von Leuten, die wirklich bereit sind, sich in extrem komplexe Regelwerke einzuarbeiten und wie hier mit läppischen 10.000 Stunden Spielzeit mit 10.000 Stunden Spielzeit halt mal so ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr an einer Partie zu hängen. 8 bis 10 Spieler, The Campaign for North Africa, und das auch noch, also so ein deutsches Szenario aus dem Zweiten Weltkrieg, das können Sie in Deutschland beziehen, indem Sie es halt einfach bestellen. Aber es ist undenkbar, dass es irgendwie ein deutsches Konfliktsimulationsspiel gibt, was also dann auch noch solche Glorifizierungen von deutschen Wehrmachtskampagnen irgendwie darstellt. Also das ist so das komplexeste, aber doch das umfangreichste Brettspiel, was mir bekannt ist. Ich habe es nie gespielt, muss ich dazu sagen. Aber wenn Sie mal nach Conflict Simulation suchen, da gibt es sehr anspruchsvolle Spiele, die wirklich auch viel Regelwerk erfordern. Sie sehen diese typischen hexadezimalen Felder. Das ist ein typisches Merkmal für Cosims, bis Klaus Teuber das dann in den Siedlern von Catan brettspieltauglicher gemacht, also familienspieltauglicher gemacht hat. Und inzwischen sieht man das häufiger, hexagonale Felder, die so das Schachbrettmuster ablösen. Hat bestimmte Vorteile, was das Berechnen von Entfernungen und so weiter angeht, was karierte Felder nicht haben. So, was ist nun der Unterschied zwischen Simulation und Spiel, wenn man das mal zusammenfassen will? Simulationen haben einen ergebnisoffenen Ablauf. Also ich weiß nicht, was bei rauskommt, ganz im Gegenteil. Ich will ja wissen, was die Simulation macht, damit ich daraus lernen kann. Ich kann experimentieren, ich kann Beobachtungen, wie bei der Wettervorhersage, was habe ich denn davon, wenn ich sage, rechne mal so, dass es morgen schön wird. Das wäre eine erfolgreiche App. Wenn Sie damit Millionen machen, geben Sie mir was ab. Sie verkaufen Wettervorhersagen, so als Gag, für 50 Cent die Vorhersage. Dann können Sie sagen, morgen feierst du auch Geburtstag. Ich habe hier eine Vorhersage, die sagt, dass es schön wird. Wenn alle wissen, dass es nicht stimmt, ist es noch ein Witz wert und dafür geben Leute viel Geld aus. Es wäre aber keine Simulation, sondern es ist einfach im Grunde genommen so eine Wunschvorstellung. Bei einer Simulation ist das Ergebnis offen. Bei einem Spiel gibt es bevorzugte Zustände, in denen sich das System befinden soll. Also es gibt etwas, das würde man als Fortschritt, wir sind jetzt weiter, wir haben den Level geschafft, wir haben den Boss bezwungen, wir haben irgendwas vorangebracht, der Sim ist glücklicher. Das ist auch gewünscht so und das soll auch bitte bei rauskommen, dafür wird ja Interaktivität eingebaut. Es gibt vor allem auch Sieg- und Verlustzustände in Spielen. Und da gibt es dann die Frage, was ist mit Spielen, die keinen Siegzustand kennen? Was ist mit SimCity? Die Stadt ist nie fertig. Sie haben auch nie gewonnen, SimCity. Genau zu den Fragen werden wir noch kommen. Also die meisten Spiele haben Sieg- und Verlustzustände. Es gibt seit einigen Jahren verstärkt Spiele ohne diese Zustände. Aber es gibt es schon deutlich länger. SimCity ist aus den Ende der 80er Jahre, die dennoch als Computerspiele durchgingen. Es gibt bei Simulationen nur einen realistischen Eingriff. Also Sie können halt nur die Merkmale des Systems verändern, die man auch in echt verändern könnte, so bei Fahr- und Flugsimulatoren. Bei Spielen ist es durchaus möglich, ganz anders in den Simulationsablauf einzugreifen. Vielleicht nicht bei Simulationsspielen, aber bei Spielen allgemein können Sie die unmöglichsten Dinge, dann können Sie halt mal die Tageszeit umstellen oder Sie können irgendwo hinspringen, Sie werden angeschossen und stehen wieder auf, Auto-Heal, ist alles drin. In der Simulation wäre sowas undenkbar, weil eine Simulation sich immer auf ein System beziehen soll, auf ein realistisches System bezieht, beziehungsweise wenn Sie ein fiktives System nehmen, muss auch das seine Regeln klar offenlegen. Dann gibt es als Merkmal in der Simulation noch, dass es ein wirklichkeitstreues Modell eines dynamischen Systems sein sollte. Sie sehen das hier unten vielleicht, Simulationen sind technische Modelle. Hier wäre eine technische Zeichnung, also wie ist das eigentlich mit dem Regenbogen und warum ist das Rote und das Blaue nicht übereinander, also warum wird das rausgefiltert, das liegt dann halt an bestimmten Brechungsindizes, die abhängig von Wellenlängen sind und das kann man dann hier bis hin zu den Winkeln klar machen, wie weit das Blaue von dem Roten entfernt ist. Spiele hingegen sind künstlerische Interpretationen dynamischer Systeme, also in dem Fall, in diesem grafischen Fall wäre das eher das Gemälde oder irgendeine Skizze, irgendetwas, wo Sie als Künstler auch sichtbar werden. Eine technische Zeichnung hat den Anspruch, jeder würde das genau so ausführen. So, wer halt sein Handwerk versteht als Bauzeichner, der malt einen Plan und ob jetzt das A oder B als Mitarbeiter in der Firma malt, ist egal. Wenn Sie einen Comic zeichnen wollen, ist es wichtig, welchen Zeichner Sie engagieren, weil das Ergebnis ganz anders aussieht. Und so ist das bei Spielen auch. Spiele können Simulationen von Systemen sein, aber damit es eben keine ernsthafte Simulation mehr ist, nimmt man es dynamischer Systeme. Ich sehe gerade einen Rechtschreibfehler. So, damit Sie es als Spiel erkennen, irgendwie kann sich der Game Designer viel stärker einschreiben. Die Funktion von Simulation hatte ich ja schon erwähnt, vermeiden von Aufwand. Es gibt Dinge, die können Sie so nicht in echt ausprobieren. Wie verhält sich eigentlich ein Auto voller Insassen, wenn es gegen eine Betonwand fährt? Das wollen Sie in echt nicht ausprobieren. Das vermeidet Gefahren, aber zum Teil vermeidet es den Aufwand, wenn die Systeme komplexer werden. Also hier haben Sie eine Simulation als einen Crashtest, da wird ja wirklich Material aufgewendet, aber es geht einerseits um das Verhalten des Autos als typischem Vertreter aller anderen Autos dieser Bauart, aber dann natürlich auch um die Energieverteilung im Innenraum und wie sich das auf die Passagiere dann auswirkt. Und das können Sie nur mit Puppen testen und nicht mit echten Menschen. So, Sie möchten von einem Simulationsablauf Erkenntnis gewinnen. Das ist eine der Funktionen. Sie wollen irgendwas wissen, was am Ende ist. Oder eine Vorhersage prüfen oder eine Vorhersage treffen, Wettervorhersage üblicherweise, aber auch eben Strömungsdynamik oder hier, Sie haben eine Idee, wie sich das System verhält, können das entweder prüfen oder von der Simulation eine Vorhersage sich generieren lassen. Zum Training, dass Sie in Ausbildungszwecken, dann müssen die Simulationen interaktiv sein, beziehungsweise ich kann zumindest bei der Simulation die Anfangsparameter einstellen und das Ding dann laufen lassen. Und auch da kann ich lernen, wie muss ich die Anfangsparameter konfigurieren. Zur Archivierung, dass Sie bestimmte Systeme erhalten können in der Simulation, wenn es die Systeme so nicht mehr gibt, sie aber gut modelliert haben, kann man zumindest an der Simulation noch erfahren, wie es war als. Ein Beispiel ist unser Arcade-System oben. Das ist ja kein tatsächliches Arcade-System aus den 80ern, sondern eine Emulation, sagt man bei Computern. Im Prinzip ein Programm, was einen anderen Computer emuliert oder sie so tut, als sei es ein anderer Computer. Und dadurch, dass wir es dann auch noch nachgebaut haben, also bestimmte haptische Eigenschaften der Controller der 80er Jahre übernommen haben, haben Sie das Beste, was Sie hier kriegen können, um sich nochmal so zu fühlen wie in den Arcades der 80er und 70er Jahre. Und damit haben wir einen bestimmten Aspekt von Spielen archiviert, den Sie am PC in dieser Form nicht archivieren können. Und natürlich Simulationen dienen der Unterhaltung. Was ein echter, so ein Mensch, der irgendwie in dem Crashtest-Büro-Labor arbeitet, sagt, nein, unterhalten keineswegs. Und auch die Bundeswehr ist immer ganz empört, wenn man sagt, dass ihre Simulation doch eigentlich sowas wie Ego-Shooter auf der Playstation sind. Nein, ganz, ganz was anderes. Das ist aber vielfach Rhetorik, weil sie sich nicht in diese Unterhaltungsindustrie-Ecke stellen lassen wollen, weil das ganz andere Fördervoraussetzungen dann erfüllt und sie selber auch das in ihrem Denken überhaupt nicht mit der Unterhaltungsindustrie verbinden. Die meisten wenigstens nicht. Also es gibt ganz wenige, die sich das, also beides auf die Fahnen schreiben. Es weicht aber dadurch auf, dass wir inzwischen Simulatoren haben, auf Playstations und Xbox und PC, die so gut sind, dass man sie auch für die hier genannten Zwecke einsetzen kann. Ein schönes Beispiel dafür ist nämlich der Bradley Trainer. Ich habe einen Fehler nach dem anderen in meinen Folien. The Bradley Trainer. So, das habe ich noch nicht gezeigt, das kann ich Ihnen erst an der nächsten Woche Dienstag zeigen. Den Battlezone, das ist so ein ganz früher, ich habe Ihnen in der Grafikvorlesung mal gezeigt, so ein ganz früher Panzersimulator mit Wireframe-Grafik von Atari. Reines Unterhaltungsprodukt 1980, aber die US Army sagte, Mensch, sowas haben wir ja noch nicht gesehen, interaktiv auch noch. Baut uns doch mal ein System, mit dem wir unsere Panzer, also jetzt die Schützen ausbilden können. Der Panzer muss sich gar nicht mehr bewegen, nur der Turm muss sich drehen und dann muss ich halt abschießen und rechtzeitig reagieren. Das Ding hieß The Bradley Trainer, weil es für so einen Panzer der Marke Bradley gebaut wurde. Es gibt heute noch zwei erhaltene Exemplare davon. Ich weiß gar nicht, ob es den Code im Netz gibt. Ich habe es noch gar nicht rausgeschaut. Also einer von den beiden, den mal zur Verfügung gestellt haben, die ROMs. Das ist so eine Idee, dass man zwischen dem Spiel, was fast genauso aussah, und der Simulation kaum unterscheiden konnte. Insofern kann man sagen, alle Spiele simulieren reale oder fiktive Systeme und manchmal ist der Übergang wirklich minimal. Und jedes Spiel simuliert ein fiktives System, von dem man halt nicht weiß, war das wirklich so grob oder also hatten die echt Auto-Heal in dem oder regenerierende Schilde oder nicht. Und wenn Sie es nicht wissen, können Sie auch davon ausgehen, vielleicht ist in dieser Welt das so. Und es gibt vielleicht die Simulation des Mushroom Kingdoms in Super Mario, so ist halt diese Welt. Es gibt ja verschiedene Memes, die dann darauf, ja, wie wäre es denn, wenn diese Goombas wirklich ein Leben hätten und überhaupt und was wäre das nicht alles ganz schrecklich. Und was macht Mario eigentlich, wenn der Computer ausgeschaltet ist, was darauf abzielt zu sagen, wie wäre es, wenn diese Welt viel komplexer wäre. Da es die Welt aber nicht gibt, ist es reine Fanfiction. Und wir können sagen, Super Mario, jedes Super Mario-Spiel simuliert eine Welt, die es halt nur in Super Mario gibt. Aber da es keine Referenz gibt, kann man den Begriff sich dann auch schenken. Also ein Spiel simuliert keine fiktive Welt, sondern generiert oder kreiert eine fiktive Welt. Nur wenn es eine reale Welt gibt, beziehungsweise intermedial, wenn es eine andere Vorlage gibt, also es gibt einen Film oder ein Buch oder einen Comic, und daraufhin wird ein Spiel gemacht, dann kann man sagen, ist es eine vernünftige Abbildung dieser Geschichte oder dieses Systems. Wenn es aber überhaupt keine Vorlage gibt, dann erzeugen Spiele Welten. Und in anderen Fällen, gerade wenn es ein realweltliches Außensystem gibt, dann simulieren sie das halt. Und zwar grafisch, Audio, also unter die Geräusche, narrativ, performativ, wie man sich drin verhalten muss. und natürlich ludativ, also die Abläufe, was da drin passiert, was wir uns ab nächsten Dienstag in der Ästhetikvorlesung anschauen werden. Und jetzt kommen wir dann endlich zu den Computerspielen. Es gibt ein paar Subgenres. Also wichtig ist für ein Simulationsspiel, dass es halt dieses Referenzsystem gibt und nicht nur Aspekte von eines Referenzsystems simuliert werden. Also Angry Birds wäre so ein Beispiel, weil Angry Birds sehr gut mit Festkörperphysik arbeitet. Nicht nur, dass die Dinge nach unten fallen und sich gegenseitig dann auch aus dem Gleichgewicht bringen können. Sie haben auch noch verschiedene Brucheigenschaften, Haltbarkeiten. Ballistische Kurven werden je nach Vogelgewicht richtig berechnet. Also es gibt eine Menge, wo man sagen würde, das wäre doch eine hervorragende Simulation. Ist es auch. Dennoch geht Angry Birds nicht als Simulation Game durch, eben weil es zu unrealistisches Referenzsystem gibt mit den Schweinen und ihren Häusern. Und da gibt es überhaupt keinen Bezugspunkt. Wenn man darauf verzichtet hätte, auf die Schweine und die TNT-Dinge und so, dann könnte man sagen, ja, es simuliert halt den Flug von ballistischen Körpern, was ja eine der frühen Aufgaben von Computern ohnehin war. Nur, dann kann man immer noch fragen, warum sollte das jemand gut finden, aber nichtsdestotrotz habe ich Ihnen ja auch schon mal gezeigt, solche Spiele, die halt nur darauf abzielen, dass irgendwas in die Luft fliegt oder man irgendwas über den Haufen fährt. Insofern hat man hier ein Spiel mit einem Simulationsanteil. Eine Komponente des Spiels ist eine Simulation, Physik, und die ist inzwischen als Middleware, also gang und gäbe, dass sie realistische Physik einbauen. Aber nicht jedes Spiel mit einer realistischen Festkörper- oder auch Weichkörperphysik fällt unter das Genre der Simulationsspiele. Da braucht es dann den Blick auf die ganzen Systeme, und wir unterscheiden so Dinge wie Aufbau- und Verwaltungsspiele, Simulation, also Wirtschaftssimulation, Stadtsimulation und eine ganze Regierung. Artificial Life, also die Simulation von lebendigen Prozessen wie digitale Haustiere, Gottsimulation, wo sie also ganze Welten erschaffen und mehr sich mit der Gestaltung des Kosmos beschäftigen und nicht so sehr mit der Verwaltung der wuselnden Lebewesen. Oder Social Life Simulation, The Sims hier als ganz berühmtes Beispiel, in denen sie soziale Systeme simulieren. Dann gibt es noch Sport- und Fahrzeugsimulationen, die wir ja zum Teil in anderen Vorlesungen behandeln, einfach weil es da so viel gibt. Und ich habe das mal andere Systeme genannt, also generelle Simulationen. Wir gehen das jetzt mal im Einzelnen durch. Aufbau und Verwaltung fängt an schon in den 60er Jahren. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mal mitgebracht, ein sehr berühmtes, also heute nicht mehr berühmt, aber es gab mal Zeiten, da war das berühmt. Das Sumer Game, das sumerische Spiel, das können Sie sehr schön, alte Spiele bei Archive.org, also so die ganz alten Dinge, gibt es gute Chancen, dass Sie auf Archive diese Spiele haben können. So, was ist es? Try your hand at governing ancient Sumeria for a 10-year term of office. Sie sind Hammurabi, der große Hammurabi, und müssen jetzt 10 Jahre lang das alte Sumer Reich verwalten. I beg to report to you, in year one, im ersten Jahr, sind 0 Leute verhungert, 5 sind in die Stadt gekommen, jetzt haben wir 100 Menschen in der Stadt, wir haben 1000 Hektar Land, 3 Schlegel kostet, haben wir geerntet, also 200 haben davon die Ratten gegessen, also wir haben 2800 Scheffel, heißt das, glaube ich, Weizen in den Lager. Und ein Land kostet 26 Scheffel pro Hektar. Wie viel wollen wir kaufen? Wollen wir Land kaufen, ja oder nein? Also es gibt immer 3 Schritte. Land kaufen, Land verkaufen, Menschen füttern. Also wie viel Scheffel wollen Sie der Bevölkerung zur Verfügung stellen? Das ist alles, was Sie von dem Spiel wissen. Wollen wir Land kaufen? Und wenn ja, wie viel? Rufen Sie rein, es sind keine echten Menschen, die verhungern. Aber man sieht schon, it's something at stake. Ja? 10. Sehr gut. How many bushels do you wish to feed to your people? Einen. How many acres do you wish to plant with seed? Mit wie viel wollen wir anbauen? Wir wollen gar nicht anbauen. Due to this extreme mismanagement, you have not only been impeached and thrown out of office, but you have also been declared national fink. So long for now. Das Spiel ist da nicht besonders hilfreich. Das können wir wieder Hammurabi ausfüllen. Also, nochmal, wie viel Hektar wollen wir kaufen? 100. How many, wie viel wollen Sie Ihren Leuten geben? Sie haben 100 Menschen. Ja, dann ist das Spiel wieder rum. Also das ist 500. Und wie viel wollen wir bepflanzen von unseren 1000 Ackern, Hektar? Jetzt haben wir ja 1100, haben wir ja gekauft. Alle? Aber wir haben nur 100 Leute. Also. 100. 100 oder 1000? 100, 100 Acker. Baff. 75 tot. Sie sehen, also so fängt man in diesem Spiel. Man muss sich jetzt langsam rantasten. A, was sind die Parameter? Es ist nicht so viel. Wir haben Menschen, wir haben Hektar und wir haben Preise. Aber Sie wissen überhaupt nicht, wie viel einzelne Menschen essen wollen. Ich sage Sie mal 20. Also wenn Sie jedem 20 Scheffel pro Jahr geben, dann sind die glücklich. Also die Ausgangsbedingungen sind immer die gleichen, jetzt können Sie eingreifen. Wollen wir kaufen? Wir wollen überhaupt nichts kaufen, mit 1000 zufrieden, aber wir verkaufen 100, weil der Preis gut ist. Und wir haben 100 Leute, also geben wir Ihnen 2000 Scheffel. Und auf wie viel wollen wir bauen? Wir haben 900, weil wir die verkauft haben. Jetzt haben wir nämlich plötzlich 0 Verhungerte, 3 kamen in die Stadt, jetzt haben wir 103. Wir haben 900 Acker, haben aber nur 2 Scheffel geerntet. Die Ratten haben nichts gegessen und wir haben 4.150, aber 17 Scheffel kostet jetzt der Acker. Wir kaufen gar nichts. Wir kaufen 100 oder 200, so billig. Und wie viel wollen wir haben? 103, na, wir müssen 2.060 müssen wir verfüttern. Und auf wie viel wollen wir? Wir haben 200 gekauft, 1.100. Dann halt 1.000. Überall wird gebaut. Jetzt haben wir nämlich... Soweit. Und das kriegen wir jetzt 10 Jahre, halten wir das durch. Wenn Sie einmal, das macht das Spiel einfach, wenn Sie rausfinden, was sind so die Systemparameter, ich muss 20 Scheffel pro Person haben. Später wird es dann noch Plagen geben, die mir die halbe Bevölkerung ausrotten. Aber dadurch, dass ich billig kaufe und teuer verkaufe, habe ich gleichzeitig noch so eine minimale Wirtschaftssimulation drin. Ich muss einfach gucken, ist der Preis unter 20, dann kaufe ich, ist er über 20, verkaufe ich und kann damit meinen Scheffel-Weizen-Haushalt. Jetzt ist es 23, jetzt wird natürlich 0 gekauft und 100 verkauft. Jetzt habe ich schon wieder 2.300 zusätzlich, die kann ich dann meine Leute verfüttern. Und ich habe immer was in der Reserve und kann gleich, also ich kann was anpflanzen, weil ich Scheffel in Store habe und ich kann meine Bevölkerung füttern. Und nach 10 Jahren ist das Spiel, sagt, ich bin der großartigste Hammurabi, der je gelebt hat. Also so funktioniert Hammurabi, hat aber schon alle wesentlichen Merkmale der, einer Wirtschaftssimulation oder Aufbau und Verwaltung drin. Was sie natürlich nicht haben, ist irgendwie eine grafische Darstellung, 68, das lief alles auf so Kettendruckern, also sie konnten da was eintippen und auch nur Zahlen über so ein Zahlenfeld und hat er ihnen gesagt, was der Stand des Spiels ist. Aber dennoch lernen sie so ein bisschen Systeme zu verstehen und Abhängigkeiten von Parametern zu bedienen. So, das erste Simulationsspiel, was so den Namen verdient, wäre Utopia von 1982. Auch da zeige ich Ihnen noch mal kurz. Das rühmt sich heute damit, das Spiel, das SimCity inspirierte, für Mattels Intellivision, ein Gerät, was Sie noch gar nicht kennen. Das ist so die Grafik der 80er. Sie haben halt diese Insel, können dann hier rumfahren mit diesem Cursor. Das war alles, also das lief ja im Fernseher, also alles extrem grob in der Auflösung. Und können dann halt sagen, hier wird was angepflanzt, hier wird eine Stadt gebaut, ist alles sehr spröde. Wenn Sie wollen, das kann man heute noch emulieren, aber dann gibt es Wetter, es gibt Schiffe, also es gibt klimatische Veränderungen und dann gibt es alle möglichen Faktoren, die Ihr Land beeinflussen, um dann Ihre verschiedenen Vorräte, Bevölkerung, wie viel Weizen haben Sie und solche Sachen, das, was hier aufgebaut wird, um das zu beeinflussen. Ja, es gab mal Zeiten, da hat sowas richtig Spaß gemacht. Heute würde man sich das so kaum noch anschauen. Hier sehen Sie mal eine fortgeschrittene Form mit Burgen und Dörfern und Türmen und Mühlen und allen möglichen Aufbauten. Also das war Utopia 1982, benannt nach der gleichnamigen Insel. Wesentliche Spielelemente sind Ressourcen, also Sie haben Geld, Material, Arbeiter, Raum und Zeit, die Sie verarbeiten müssen. Also bei Hammurabi wäre es halt Scheffel Weizen als Währung und Material ist das Weizen selber. Raum sind die Hektar und Arbeiter sind die, ist die Bevölkerung. Zeit wären 10 Jahre. Sie müssen planen und bauen, kaufen und platzieren. Das sind die beiden Varianten. Entweder Sie bauen etwas, das dauert dann 10 Runden oder einen Monat Spielzeit, bis es dann gebaut ist. Dann müssen sie es kaufen, dann wird es langsam aufgebaut. Oder sie kaufen es fertig und dann ist es da, plopp, ist gesetzt. Das sind so die beiden Varianten. Sie müssen es unterhalten, also sie müssen Ressourcen aufbringen, um die aufrechtzuerhalten. Es gibt Zufallsereignisse, Naturkatastrophen, Einbrüche von Gegnern. Bei SimCity gibt es dann Alien-Invasionen, aber natürlich auch irgendwelche Feuer, die ausbrechen, Krankheiten etc. Und es gibt eine intensive Ökonomie von Produktion, Verbrauch, Wechsel und Tausch. Da haben wir eine ganze Vorlesung in 2 Wochen. Also eine Dienstagsvorlesung, weil das in jedem Spiel gibt es ökonomische Prozesse. Manche Spiele haben das als Kernmechanik, manche haben es so nebenbei, weil sie halt dann noch Add-ons kaufen können, solche Sachen. Und das ist aber bei Aufbau- und Wirtschaftssimulationen natürlich ganz vorne. Aus ökonomischen, historischen, technischen und pragmatischen Gründen werden in Deutschland keine Militärsimulationen produziert. Also bis in die Ende der 80er gibt es das bei Indies, ist auch nicht mehr so schlimm. Aber da auch aus historischen Gründen haben sich in den 90er Jahren waren Aufbauspiele das Genre in Deutschland. Das hatte verschiedene Gründe. Unter anderem, dass PCs sich so verbreitet haben im Gegensatz zu Konsolen. Also Eltern haben auf Drängen ihrer Kinder lieber einen PC angeschafft, der hilft ja auch bei der Schule. Und außerdem kann Papa dann die Haushaltsabrechnung drauf machen. Also das war so ein Grund. Und Konsolen sind ja reine Spielmaschinen. Das ist im rationalen Deutschland schwerer zu verkaufen als in anderen Ländern. Und dann wird aber man hat Spiele, die am PC laufen, das ist schon mal das eine. Also Aufbauspiele an Konsolen ist halt eine schwierigere Sache. Hat man eben keine militärischen Spiele, sondern in Deutschland werden Unterhaltungsspiele, aber vor allem und auch beliebt Aufbauspiele gemacht. Stattdessen wird Deutschland bekannt für Aufbauspiele, bei denen es nicht um Eroberung und Zerstörung, sondern um Geldvermehrung und Ressourcenverwaltung geht. Das ist eine so der typischen Merkmale der deutschen Spielkultur in den 80ern, vor allem in den 90er Jahren. Also in den 80ern baut sich so ein bisschen an den Homecomputern auf und in den 90ern das, was als deutsche Spieleindustrie bekannt wird, halt vor allem für sowas. Und der Bundesliga-Manager ab 89 ist so ein ganz typisches, ein urdeutsches Spiel, der dann in verschiedenen Ausprägungen, gibt es ja bis heute noch solche Football-Manager, aber der hier vor allem so eine Tabellenschieberei ist. Das Spiel ist kein Fußballsimulator. Also sie simulieren nicht das Spiel, sondern sie sagen, so ist die Aufstellung meiner 11 Spieler. Und damit trete ich dann, und so die Mannschaft, dann kaufe ich den Torwart ein, der hat die und die Eigenschaften. Und dann trete ich gegen eine andere Mannschaft an, das Spiel sagt mir, du hast 3-2 gewonnen. Aber wieso und was in dem Spiel gelaufen ist, das ist dem Spiel selber hier egal. Sondern geht es nur um die Simulation der Mannschaftsaufstellung. Auch da habe ich eine eigene Vorlesung, Sportspiele, in denen wir uns das nochmal genauer anschauen, inwiefern sich das dann kombiniert mit den anderen Fußballspielen etc. Wichtig ist hier sowas, das sind deutsche Spiele, Kaiser 1984, hier am Commodore 64, Hanse 86, die Fugger 88, im Grunde so Hammurabi in besser. Also bei Kaiser sieht man schon, können sie halt die Mühlen platzieren, sie haben so ihr Dorf oder ihre Burg und können dann, da sie schreiben das Jahr 1701 und dann können sie halt den Aufbau ihres Reiches planen, haben Wälder und alles, was man halt mit den wenigen grafischen Möglichkeiten des Commodore darstellen konnte. War ein Riesenerfolg, noch größer dann Hanse und Fugger. In Deutschland, also ich glaube im Ausland, ich weiß nicht mehr, ob es übersetzt wurde, war das eben so, okay, German Economic Game, aber es wurde wenig gespielt. Also die Hanse ist dann eher so im Norddeutschen angesiedelt, Lübeck, und Sie sehen hier die Nord- und die Ostsee. Und die Fugger ist halt auch so ein Wirtschaftsspiel, wo sie die reichste Bürgerfamilie in Deutschland spielen und sich halt überlegen müssen, was sie kaufen, was verkaufen sie, also wie sie den Handel in Deutschland organisieren. Von Lehrern wurde das auch nicht, war nicht schlecht, weil Kinder dadurch eine Menge historisches Wissen bekamen über Warenströme und auch über Karten, also so zur Orientierung in den Landen. War das durchaus beliebt zu sagen, ja, Spiele haben ja dann doch ihren pädagogischen Nutzen. Und diese Kriegsspiele, die man auch kannte, die wurden ja in Deutschland nicht produziert, aber natürlich in Deutschland umso beliebter gespielt. Also Kinder spielten ja nicht nur das, sondern auch eine Menge anderer Spiele. Hier sehen Sie dann die Fortsetzung, die Patrizia ab 92, jetzt wird es grafisch aufwendiger, weil bessere Grafikkarten kommen und wir springen von den Homecomputern über erstmal zum Amiga, aber dann später halt zum PC mit besseren Grafikkarten. Nur das Grundprinzip hat sich gar nicht verändert. Und das Problem ist, ich will Ihnen das jetzt nicht zeigen, das sind unglaublich spröde Spiele und da müsste man sich mal eine Stunde anschauen, dass man so ein Gefühl für das Spiel bekommt. Und ich zeige Ihnen später noch ein paar gefälligere Titel. Hart am Wind, das ist eher so eine Handelssimulation auf See, oder die Oldtimer, wo es um bestimmte, da geht es halt dann um den Aufbau von alten Autos. Also es gibt dann spezialisierte Wirtschaftssimulationen, je nachdem, was Sie an Interessen auch haben. Und dann gibt es diese Hybridisierung, also Aufbaustrategiespiele, dass man sagt, ist das jetzt noch Simulation oder schon Strategie? Wir haben ja auch noch eine Vorlesung zu Strategiespielen Ende des Semesters. Die Siedler ist so ein schönes Beispiel von Blue Byte ab 93, noch vor den Siedlern von Catan, muss man dazu sagen. Nur, ich weiß nicht, ob Klaus Teuber davon abgeschrieben hat, es gibt ganz ähnliche Konfigurationen. Also Sie müssen Wälder aufforsten, können die dann abholzen, dann kriegen Holz als Rohstoff, können Steine klopfen, dann kriegen Sie Stein als Rohstoff und das müssen Sie kombinieren, um neue Häuser zu bauen. Also wenn Sie mal ein Siedlerspiel gespielt haben, ist es einerseits eine Wirtschaftssimulation, andererseits aber dann doch ein Strategiespiel, weil Sie halt immer auch ein bestimmtes Ziel haben, was Sie erreichen. Also Sie müssen irgendwie einen Raum dazu gewinnen oder gegnerische Länder erobern oder bis zu einem bestimmten Portal kommen. In irgendeiner Form gibt es ein Ziel, was reines Spielziel ist und was historisch auch nicht verbirgt ist. Und an der Stelle ist die Frage, ist es jetzt mehr Strategie oder ist es mehr Simulation? Und es ist so beides in der Mischung, genau wie die Anno-Reihe ab 98 auch so eine Mischung aus Handel und Aufbausimulation ist, aber dann eben doch so eine Expansion, die stärker in Richtung Strategie geht. Also heute fällt es unter Strategiespiele, nicht mehr so sehr unter Simulation. In den 90er Jahren war es nicht so ganz klar, wo man es hinpackt. Hier der Fußballmanager ab 2002, auch der hat stärkere Strategieelemente. Und der Simulationsaspekt, der ihm noch in den 80ern zugeschrieben wurde, tritt plötzlich in den Hintergrund, weil wir jetzt ein neues Genre haben. Strategiespiele gab es länger schon, aber dass man jetzt Strategiespiele mit stärkerer Simulation hat, führt dann zu solchen Hybridformen. Genauso wie bei Rollenspielen auch. Also viele Rollenspiele haben, auch schon die Pen-and-Paper-Rollenspiele, haben einen sehr starken Simulationsaspekt. Wie viel Gewicht tragen sie? Und wenn ich dieses Messer mitnehme, dann habe ich 200 Gramm mehr. Die Fackel hält aber auch nur 6 Runden, wiegt dafür aber 50 Gramm. Es soll Spielleiter geben, die das alles ausgerechnet haben und gesagt haben, nee, das kannst du jetzt nicht nehmen, dafür müsstest du was fallen lassen. Aber also die Spielregeln sehen das vor. Viele Hausregeln haben dann gesagt, ach, wir vergessen das mal, es ist immer genug Fackeln da und was haben wir davon, wenn wir mitten im Dungeon plötzlich kein Öl mehr haben, dann ist das Spiel vorbei, ist ja auch albern. Also hat man immer genug Licht und genug Essen und so. Aber in den Regeln wurde genau festgeschrieben, wie lange eine Ration durchhält und wie lange Rast dauert. Das hat viel von Simulation, sorgt aber auch dafür, dass das Spiel vom Ablauf unglaublich lange dauert, also dass Sie echt lange planen müssen, ehe Sie weitermachen können. Und wenn Sie sagen, ich will einen flüssigen Spielablauf, der nicht vom Computer, Computer ist es einfach, dann dauert die Fackel, ja, die ist halt nach einer Minute aus, das macht alles der Computer und das Gewicht wird auch geregelt und alles überwacht der Computer, sodass Sie Computer-Rollenspiele haben, die mehr Simulation drin haben und flüssiger laufen als Pen-and-Paper-Spiele. Und gerade Strategie und Rollenspiel sind zwei Genres, die sich hervorragend mit Simulation vermischen. Und dann später natürlich die Action-Adventures mit der Physik. Sodass man in jedem Spiel Simulationsanteile hat, aber jedes Spiel auch darüber hinaus eine Simulation eines Systems ist. Dann gibt es als anderes Subgenre die Stadtsimulation. Als Prinzip ein ganz spezielles Teilsystem. Auch das beginnt nicht mit SimCity, sondern mit Fortune Builder von 1984. Aber SimCity hat es dann wirklich populär gemacht. 1989 das Spiel von Will Wright, in dem sie, das interessanterweise abgelehnt wurde von vielen Publishern, die gesagt haben, es ist gar kein Spiel. Das wollen die Leute gar nicht, ich kann das ja gar nicht gewinnen. Das Spiel ist ja nie zu Ende. Ich baue diese Stadt und was mache ich dann mit dieser Stadt? Ja, man baut weiter. Das würde sich nicht verkaufen. Verkaufte sich gigantisch gut und legte so den Grundstein erst für Maxis und dann wurde es von Electronic Arts gekauft. Die größte Ausprägung ist wahrscheinlich SimCity 2000, also so die reinste Ausprägung dessen, was SimCity ermöglicht. Es gab dann 2013 noch eine Variante, die hatte ich schon mal in der Grafikvorlesung erwähnt, also mit diesem Tilt-Shift, mit dieser Tilt-Shift-Optik. Aber als Spiel funktioniert es nicht mehr so gut, weil halt Electronic Arts die Eigenschaft hat, Spiele, die sie in die Hände bekommen, also irgendwie so zu ruinieren, dass der Grund, die Kernmechanik nicht mehr so gut ist. Also wieso auch immer sie das so gut schaffen. Das führt aber dazu, dass dann City Skyline von Paradox die Flagge übernahm und derzeit so alles das interessanteste Stadtsimulationsspiel gilt. Hat das jemand von Ihnen schon mal gespielt? City Skyline? Weil ich habe es dabei, ich könnte es mal auflegen, aber das müsste jemand spielen, der weiß, wie es geht. Das sind keine Spiele, die man jemandem gibt. Bitte? Bitte was? Sie dürfen, ja, ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube, ich bin gar nicht sichtbar. Aber Sie können mich gerne adden. Ich weiß nicht, also ich bin im sozialen Netz ins Team nicht aktiv. So, get it. So. Ja, das weiß ich, aber ich kann leider nicht hier ausschalten, aus Gründen, weil mein Bildschirm zu klein ist. Geh weg. Moment. Ah, hier oben geht's. Alles klar, gut. Ich guck mal, ob wir das auf dem Beamer überhaupt richtig spielen können. Obwohl, das ist ja ein HD-Beamer, das sollte der eigentlich schaffen. So, also wir haben jetzt ein neues Spiel, Starp. Will jemand nach vorne kommen? Ich habe auch eine Maus, habe ich extra noch geholt. Für die, die nicht mit Touchpads umgehen. Die funktioniert aber nicht. Ah, ist eine kaputte Maus. Na, dann können wir es eh noch am Touchpad spielen. Okay, dann zeige ich Ihnen so ein bisschen, wie es funktioniert. Nur wenn jemand nach vorne kommt, der sagt, ich brauche eine Maus. Ich brauche keine Maus. Jetzt funktioniert es aber auch, alles gut. Will jemand spielen? Bitte. Das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Also Sie werden was, Sie wissen nicht, wie man spielt. Dann kann ich Ihnen immer sagen, klicken Sie hier drauf. Das ist nicht gut. Will jemand, der das Spiel kennt, das mal vorspielen? Das ist bei so einem Action-Adventure würde ich Ihnen problemlos in die Hand geben. Simulationsspiele sind... Choose Map, Foggy Hill. Ich weiß noch nicht mehr, wie ich das starte mit dieser Maus. So, New Game. Ich glaube, die Maus ist nicht wirklich... Wir haben hier so... Ich muss da nochmal raus, fürchte ich. Naja, weil die Maus sich gerade desynchronisiert. Sie sehen ja, ich muss hier einen klicken, um... Ich muss hier nochmal kurz meinen Bildschirm neu kalibrieren. So, warum? So, also wir versuchen es nochmal. Gibt es niemanden? Okay, dann. Also Sie können gerne nach vorne kommen, aber die Frage ist, ob Sie damit glücklich werden. Bitte? Ja, dann kommen Sie doch nach vorne. Dann machen wir das gemeinsam. Ja, wenn Sie so stehen, dann stehen Sie ganz da rum. Ich drücke mal in der Aufnahme auf Pause, das ist jetzt sowieso nicht so spannend, was hier passiert. All das sind Faktoren, die Sie in so einer Simulation dann kennenlernen und wenn die Simulation gut ist, auch in Ihrer echten Lebenswelt wiederfinden. Also gerade Stadtsimulationen eignen sich dafür, das System Stadt besser zu verstehen. Was aber nicht gesagt wird, ist, welche Ideologien sich dahinter verbergen. Gerade bei SimCity gab es mehrere Aufsätze darüber, wie ist das Verhältnis zu Bürgerzufriedenheit und Steuern. Also wie kann man laut SimCity zufriedene Bürger haben. Und das wiederum hat eine politische Komponente, wenn man davon ausgeht, okay, ich muss den Geschenke machen, dann läuft es in der Stadt besser oder ich muss Schulden aufnehmen oder das Verbrechen bekämpfen. Dann ist das natürlich auch eine bestimmte Vorstellung der Simulationsersteller, wie eine Bevölkerung zu funktionieren hat. Bei Sims ist das auch so, dass ihr Glück am materiellen Wohnstand hängt. Also sie kriegen mehr Freunde, wenn sie sich das neue Ledersofa kaufen. Das ist ja nicht selbstverständlich so und wird aber auch in dem Spiel nicht als, hey, das haben wir jetzt mal so gesagt, angesagt, sondern nee, so ist es. Und da entstehen dann die Fragen, wie ist der Transfer zwischen Simulation und Wirklichkeit, gerade weil es sich Simulation nennt und nicht einfach so ein konsumkritisches Spiel sein will, ist es kritisch gemeint oder ist es affirmativ gemeint? Ist es reaktionär oder will es damit der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten?
das wird alles nicht so ganz deutlich und da fängt es dann auch an, ist es ein Spiel oder ist es eine Simulation bei den Fragen. Andere Systeme, die im Bereich Stadt- und Wirtschaftsaufbausimulation kamen, waren sowas wie Theme Park, Rollercoaster Tycoon 1, 2, 3, also verschiedene Spiele, die sich mit der Verwaltung von Vergnügungsparks beschäftigen. Und dann gab es aber auch die ganzen Tycoon-Spiele, da müssen den Zoo verwalten oder eben Transportmittel, Eisenbahn, alle möglichen Spiele, in denen sie etwas aufbauen. Und hier ist wieder im Vergnügungspark als Bild ein ganz besonders umfangreich ausgestatteter. Müssen sie Attraktionen kaufen, hinsetzen und dann dürfen die Leute das ausprobieren und sie müssen möglichst viele Kunden möglichst lange im Park halten, damit sie an den Attraktionen Geld ausgeben oder dann sich Hotdogs kaufen. Und sie haben den gesamten Wirtschaftskreislauf eines Vergnügungsparks und ab und zu gibt es neue Attraktionen wie ein Labyrinth oder irgendeine neue, viel Lichtern, eine neue Rutsche oder ein 3D-Karussell, was auch immer sie haben können. Sie können ober- und unterirdisch bauen, es wird dann immer komplexer und gilt so als eigenes Subgenre, weil es so viele Vergnügungspark-Simulationen gibt. Gar nicht so sehr, weil es sich als Genre ganz von anderen Simulationsspielen unterscheidet, aber weil es sich, das ist so ein typisches Beispiel für ein Subgenre, was thematisch motiviert ist, indem man sagt, Theme Park Simulation ist ein Subgenre der Aufbau- und Simulationsspiele. Eine andere Form der Simulation wären Government, also sie simulieren wirtschaftliche und politische Systeme. Hammurabi ist so eine Mischung aus Wirtschaft und Politik, weil ihre Aufgabe ist es ja, die Bevölkerung, also sie sind ja der Verwalter dieses Landes, die Bevölkerung zufriedenzustellen und dann auch gegen Konflikte zu beschützen. Aber so typische Spiele wie Conflict, Middle East, Political Simulator, eine frühe Form der Frage Israel-Palästina-Konflikt, auch das führt immer mal wieder zu Spielen. Das ist hier von 1990. Caesar ist so das antike Rom ist so eine Mischung aus Stadt- und Regierungssimulation. Tropico, also ab 2003 die Tropico-Reihe, da sind sie in so einer Bananenrepublik, das kann ich Ihnen mal zeigen, Tropico. Also da müssen sie auch die Korruption als wirtschaftlichen Faktor, Gameplay. Silent Let's Play, genau, das sind immer die Besten. Ist halt Topico 5, aber man sieht es ja natürlich auch besser. Da müssen sie halt einerseits so die typischen Aufbau, also hier kaufen und platzieren, hier wird müssen dann aber auch dafür sorgen, dass also die Kriminalität im richtigen Verhältnis zu den Ansprüchen ihrer Polizei besteht. Und so. Also alle, das ist so eine Mischung aus Simulation und Parodie und Strategiespiel. Das fällt, also zumindest simuliert es politische Prozesse oder bildet politische Prozesse ab eines fiktiven Inselstaats. Und Sie sehen, es lohnt sich auch jetzt nicht zu erklären, was die einzelnen Reiter bedeuten, also wo sie Ökonomie, Politik und dann bei manchen Spielen haben sie noch Religion. Solche Spiele haben elendig lange Tutorials und elendig lange Wikis, die sie erstmal oder im Laufe des Spiels lesen müssen und verstehen müssen, damit sie wirklich in die Feinheiten der Spielmechanik einsteigen. Das macht es ein bisschen zeigerunfreundlich. Sie sehen eigentlich immer das Gleiche, so isometrische oder zumindest aus der Vogelperspektive solche Ansichten, in denen sie was platzieren können und im Grunde genommen kann man sich nur vorstellen, es funktioniert wie SimCity so ähnlich oder wie City Skyline, aber im Detail dann eben doch nicht. Ein anderes sehr gutes Beispiel ist Crusader Kings 2, wenn Sie das kennen. Auch das ist ein Spiel, was, ich könnte es auch anspielen, aber das lohnt sich wahrscheinlich auch besser, wenn man es in dem Let's Play sieht. Ist Europa ab 1088, also ab im 11. Jahrhundert, Sie nehmen über irgendeine Grafschaft oder irgendein Herzogtum, also Sie können irgendwo einsteigen, haben eine Dynastie, eine Familie, obwohl ich glaube, es ist fast besser, wenn ich es Ihnen zeige, als wenn ich es... weil ich dann auf die einzelnen Punkte kurz eingehen kann. Also das ist so ein Spiel, wenn Sie jemals im Geschichtsunterricht Feudalismus behandelt haben, nichts, also richtig, oder seit Robin Hood der Meinung sind, die da oben sind die Bösen, die da unten sind die Armen, Das Spiel bringt es Ihnen bei, wie Feudalismus als wirtschaftliches, aber auch als politisches System funktioniert. Ja, ja, akzeptiere ich alles. Also es gibt jede Menge alle Regeln, das kann man sich jetzt alles einsehen. Spiel starten. Jawohl. Iron Man, den habe ich nicht vor. Muss ich noch was tun? Aktiviert, goddammit. Wollen wir mal nicht übertreiben. Ihr spielt als normannisch Cato-Herzog. So, und dann haben Sie, das ist hier meine Dynastie, also ich bin jetzt erstmal der, verheiratet, dann habe ich Eltern, Großeltern, Schützlinge, verschiedene Kinder. Und das Ziel bei den Kindern ist, die müssen sie gut verheiraten. So, und da muss man sich irgendwie aussuchen, okay, die möchte ich jetzt mit Isabella von Spanien verheiraten, um dort die Dynastie aufzubauen. Das Ziel des Spiels ist, dass ihre Dynastie überlebt, nicht ihre Figuren. Und deswegen, solange sie Kinder im Spiel haben, die gut verheiratet sind und Erbfolge, also nicht die Erbfolge von ihnen übernehmen, sind sie noch im Rennen. Und das Ziel, das zweite Ziel ist, also es können sich selbst setzen, entweder die Herrschaft Europas anzutreten oder halt möglichst reich zu werden, was immer dazu gehört. Was das Spiel spannend macht, ist sowas wie der Wikipedia-Link. Das finde ich persönlich spannend, weil das Spiel damit klar macht, die ganzen Figuren, die auftauchen, zumindest beim Start, sind historische Figuren. Also das ist historisch, der Startpunkt, den ich wähle, der ist historisch korrekt. Alle Häuser sind richtig besetzt, alle Erbfolgen sind, sofern man das nachprüfen konnte, sind passend. Und danach entspannt sich eine alternative Geschichte. Also jetzt kann ich Pakte eingehen, ich habe meinen Hof, habe dann die entsprechenden Berater oder meine Vasallen, ich habe jetzt keine hier in der Liste. Achso, mein Kind hat keine, genau. Hier mein Hof, ich habe 4 Pakte eingegangen und Beziehungen, Vasallen, und mit denen kann ich dann Befehle geben, mir das alles anschauen. Ein unglaublich komplexes Spiel. Also Sie brauchen wahrscheinlich so 5 Stunden, um das Tutorial durchzukriegen, um die ganzen Spielmechaniken zu verstehen. Hier oben haben Sie noch mehr. Das Reich, das sind die Figuren, dann gibt es hier die Herzogansprüche, die der hat, also wer würde der erben, wo darf er Krieg führen, spezielle Tätigkeiten, Titel, Positionen, also ein unglaublich komplexes Spiel, wie alle von Paradox, also Paradox als Firma ist bekannt für seine Komplexität, militärische Einstellungen können Sie vornehmen. Wenn Sie an sowas Spaß haben oder Interesse haben, sich so lange in den Spiel einzuarbeiten, ist es das sicherlich wert. Religion spielt eine Rolle, Wirtschaft gibt es wenig, also die Wirtschaftssimulation wurde kritisiert, ist dem Mittelalter nicht angemessen. Nur es lohnt sich jetzt hier nicht mal irgendwie den Ansatz des Spiels vorzustellen, weil dann die Vorlesung rum ist und Sie es immer noch nicht verstanden haben. Das ist der Nachteil bei Simulationsspielen. Aber Sie werden belohnt mit einem Spiel, was laute Musik hat, mit einem Spiel, was Ihnen die politische Strukturen im Mittelalter speichern und Ende. Yes. Was Ihnen die politischen Strukturen im Feudalsystem näher bringt und Sie auch die beliebig manipulieren lässt. Es gibt Add-ons inzwischen, die reichen bis nach China. Also Sie haben fast schon die ganze Welt, den Nahen Osten, der Sword of Islam und Indien, China ist alles drin, die Mongolen. Und können dann historische Szenarien nachspielen und sich auch entsprechend den... Es gibt einen sehr schönen Game of Thrones Mod, habe ich Ihnen ja, glaube ich, in der Eröffnungsvorlesung schon mal vorgestellt, weil Game of Thrones als System genauso funktioniert. Auch da geht es um irgendwie Beziehungen, um die richtigen Auswahl des Rats, um manchmal auch militärische Konflikte, aber das ist längst nicht die einzige Form, politische Interessen durchzusetzen. Und wenn Sie das Spiel modden, können Sie Game of Thrones alternativ nachspielen. Dann gibt es das Subgenre der Bauernhof-Simulation, zum Farm-Simulator komme ich noch, aber Sim-Farm ist von 93 eines der vielen Simulationen der Maxis-Reihe. Harvest Moon und Stardew Valley, das ist wieder so der Grenzbereich dessen, was man an Simulation und Strategie- und Aufbauspiel hat. Beides Spiel, also Harvest Moon war so ein Nintendo-Spiel, ganz beliebter Titel, völlig gewaltfrei, was viele in Schwierigkeiten gebracht hat, wieso dieses Spiel so beliebt ist, weil Computerspiele so in der Killerspieldebatte ja doch vor allem Gewaltspiele seien. Und Stardew Valley hat es dann nach ein paar Jahren nochmal aufgegriffen, das Thema. Und als Indie-Game eines einzelnen Programmierers ein Riesenerfolg, also Stardew Valley war so der Überraschungserfolg 2014, glaube ich, weil es einen großen Bedarf gibt, Bauernhofleben zu simulieren. Ich gebe nur ein anderes, auch so ein Aufbaustrategiespiel wäre Reach for the Sun. Ich muss mal gucken, ob ich es dabei habe. Nee, habe ich nicht. Achso, es ist wahrscheinlich nur auf Windows läuft das, Reach for the Sun. Oh. Genau. Da müssen Sie eine Sonnenblume bauen. Also Sie bauen keinen, Sie suchen sich halt so eine Samenkapsel aus und dann bauen Sie eine Sonnenblume, müssen die dann entsprechend, also die kriegt Energie durch Regen und Wasser und Sonne und Sie müssen die Energien dann, Sie kriegen Stärke und das müssen Sie dann verteilen, um entweder Wurzeln zu bilden oder den Stängel weiter nach oben zu bringen, Blätter auszubilden. Und das Ziel ist natürlich, dass Sie dann eine Blüte ausbilden, die Sie wiederum benutzen können. Also wenn sie dann bestäubt ist, dass sie Samenkapseln haben, die sie wieder einpflanzen, um neue Blumen vorzubringen. Also es ist als Aufbauspiel gar nicht so unähnlich wie anderen Anno- oder Simulationsspielen, nur dass sie hier halt als System eine Blume haben und je nach Schwierigkeitsgrad ist eine Sonnenblume oder ein Kaktus oder irgendeine andere Pflanze. Genau, jetzt Release Pollen, Shake Flower to Release Pollen und damit können sie dann hoffentlich Bienen oder Schmetterlinge anziehen. Und sie müssen das Jahr überstehen, also gegen Jahresende nimmt dann irgendwie die Sonne ab und sie müssen, wenn es zum Winter kommt, genügend vertrocknete Blüten haben, die Samen produzieren, die sie dann einpflanzen können. Und müssen dafür sorgen, unten ist so ein Klickerspiel, hier kommt dann Wasser, das müssen sie dann abklicken und hier Sonnenlicht, die Energie müssen sie einklicken, damit sie dazukommen. Und es gibt den normalen Modus, der ist wirklich mehr so ein, also sie müssen viel klicken und es gibt halt den Strategy Mode, wo sie sich um viele Dinge nicht kümmern müssen und wo sie dann eher strategisch vorgehen. Es ist so eine Mischung aus Strategiespiel und Simulation, weil zum Teil diese biophysischen Prozesse in der Pflanze, also Photosynthese, so ein YouTube-Ding, dieser Pflanze nachgebildet werden, auf der anderen Seite dann doch sehr vereinfacht sind. Sie sehen es hier oben. Oben haben Sie H2O plus CO2 plus Licht gleich Oxygen und Sugar, also die Formel für Photosynthese. Wird hier oben so prominent ausgestellt, spielt im Spiel aber eigentlich keine Rolle. Sie müssen da nie eingreifen. Es ist mehr so, wenn die Sonne scheint, sagt er, hier, jetzt hast du mal wieder CO2 verarbeitet, jetzt gibt es was zu tun. Und Sie müssen sich um die Verwaltung der Ressourcen kümmern. Wollen wir eigentlich eine Pause machen mal? Ich bin nämlich gerade durch mit den Aufbausimulationen. Dann machen wir nach der Pause in 10 Minuten, also 17:45, mit den Lebenssimulationen weiter, in denen also unter anderem dann auch diese Sozialsimulation wie The Sims auftaucht. Stay tuned, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Also wir kommen jetzt zu den Lebenssimulationen, angefangen bei Conway's Game of Life. Conway's Game of Life basiert auf so einem Artikel von John Conway, der einen zellulären Automaten vorstellt. Zelluläre Automaten bestehen, wie man es hier auf dieser App sieht, aus so einzelnen Zellen, clear, ich kann die hier setzen, solche Zellen, und das System berechnet mir für jeden Schritt, ob eine Zelle stirbt, überlebt oder eine neue geboren wird. Und das Überleben ist ganz einfach. Every counter with two or three neighbor counters survives for the next generation. Wer zwei oder drei Nachbarn hat, überlebt. Also man geht Zelle für Zelle durch und guckt, wie viele Nachbarn hat die. Wenn sie zwei oder drei hat, überlebt sie. Wenn sie vier oder mehr hat, stirbt sie aus Überbevölkerung. Wenn sie nur eine hat, stirbt sie aus Gründen der Isolation. Und each empty cell adjacent to exactly three neighbors, eine, die in ihrem Umkreis von den 8 Zellen genau 3 Nachbarn hat, eine leere Zelle, da wird eine neue geboren. Also wenn ich sowas habe hier, dann wird hier eine neue geboren. Das Problem ist nur, die werden es wahrscheinlich nicht machen.
Doch die, also das hat sich jetzt stabilisiert, sich sehr gut. So, jetzt stirbt die hier oben und dann ist irgendwann Schluss. Jetzt kann ich in eine neue einsetzen und dann entsteht, ich habe das hier recht schnell gestellt, ist vielleicht einfacher, wenn man es so macht, entsteht hier, Sie sehen, das hier schwankt immer hin und her. Ein horizontaler Strich aus drei Linien kippt immer hin und her. Ich kann jederzeit eine neue dazusetzen und das System neu auskalibrieren. Sie sehen, allmählich hier passiert was und dann bleibt es stabil. Jetzt kann ich hier aber was Neues reinsetzen und das System damit in einen Ungleichgewichtszustand bringen und dadurch vielleicht auch wieder Bewegung reinbringen. Aber manchmal, wenn ich mehr bevölkere, sterben bestimmte Populationen aus. Also dieses Quadrat hier, das geht, das fließt jetzt hier ein. Das ist so eine ganz einfache Form, um vielleicht Einzellerverhalten im Reagenzglas zu bestimmen. Und es gibt, interessanterweise gab es dann so ein paar, so wie den Glider. Der Glider ist so ein Konstrukt, was sich im Prinzip durch dieses Feld bewegt, aber nur, weil es sozusagen im richtigen Rhythmus ausstirbt und neue Zellen geboren werden. Es gibt Explosionen, Tumbler, es gibt alle möglichen Formen von Zellkonstruktionen, die dann in sich interessant sind. Das war in den 60er Jahren, halt so hier 1970, war The Game of Life, wurde es genannt, weil es ein ganz einfaches Simulationsmodell für Leben sein soll, wie Leben entsteht oder wie Leben sich dann ausbreitet. Im Computerspiel, also im Simulationskontext, gibt es Lebenssimulationen noch andere, gerade so Räuber-Beutesysteme. Sie haben vielleicht Haie und Fische und sie müssen halt dafür sorgen, dass das Ökosystem stabil bleibt. Wenn es zu viele Fische gibt, weil sie die Haie rausnehmen, dann sterben die an Sauerstoffmangel. Wenn sie zu viele Haie reinsetzen, dann fressen die alle Fische auf und verhungern danach. Also die Idee ist immer, dass die Fische sich vermehren oder die Beutetiere sich vermehren. Die Räuber, die Beutetiere fressen, wenn es zu wenig Beutetiere gibt, verhungern die Räuber. Wenn es zu viele gibt, dann stirbt irgendwie die Population aus. Und das konnte man in der Natur halt auch beobachten, wenn sie irgendein Ökosystem, wenn da plötzlich ein neuer Räuber reinkommt, dass das ganze Ökosystem zusammenklappt oder sich neu austarieren muss, weil plötzlich mehr Proteine im Spiel waren oder zu wenige. Also die Simulation gibt es, den Social Sim Vorlesungssimulator, den muss ich noch schreiben, die Simulation von Leben oder von sozialem Leben beginnt mit Little Computer People von 85. Das habe ich Ihnen hier meine Emulation mitgebracht, auf dem Commodore 64 Emulator. Ich habe es hoffentlich geladen, muss es jetzt nur ausführen. So haben wir früher programmiert, können Sie mal sehen. Also es musste von der Diskette geladen werden und jetzt kriegt man erstmal das, genau, Cracked by Mr. Z, weil diese ganzen Spiele alles Cracks waren. Und jetzt kann ich noch die Zeit, wie spät ist es jetzt? Es ist 17.49 Uhr PM. Oh, 17. Ah nee, nein, nicht 17, natürlich. 5.49 PM. So, und jetzt kommt der hier rein. Und das Verkaufsargument war, der lebt in Ihrem Computer, also Sie haben die Diskette, da lebt der drauf und zieht dann in Ihren Computer ein und macht Dinge. Also es ist wie heute, würde man sagen, ein Bildschirmschoner oder in den 90er sagt man Bildschirmschoner. Sie können aber auch sagen, please play the piano. Also Sie können mit ihm reden über so einen Textparser und dann macht er Dinge im Haus. Sie können, dass er tanzt, an seinem Computer arbeitet, den Hund füttert oder telefoniert, ein Spiel spielt, Fernsehen. Also Sie können, das ist das Ziel des Spiels, rauszufinden, was der alles macht. Wenn Sie unfreundlich sind, macht er das dann auch nicht. Oder macht dann andere Sachen, um Sie zu ärgern oder so. Dann spielt er nachts Klavier, nur damit Sie irgendwie genervt sind. Das macht er jetzt gar nicht. Ah, ich habe Piano, kann ja nichts werden. Please play the Piano. Vielleicht kommt er dann wieder. Ist er erstmal weggegangen. Toll. Ich wundere mich nur gerade, warum ich gar keinen Ton habe. Doch. Please stop. Please play a record. Und dann war es natürlich, also wie viele Musikstücke konnte der? Jetzt hat er auch gerade keine Lust. Stop. Und so wie heute Trico ja dafür gelobt wird, dass er seinen eigenen Kopf hat, und nicht immer alles macht, was sie wollen. In Last Guardian ist das hier auch so einer. Manchmal macht er das einfach nicht, was sie wollen, oder hat andere Pläne. Oder dann klingelt das Telefon oder er muss ein Päckchen am Eingang abholen. So, und die Idee war, dass der halt, und das war auch das Spannende, der, beim ersten Mal wurde das auf der Diskette gespeichert, es wurde prozedural erzeugt, ob der einen Bart hat, Haarfarbe und solche Sachen. Und jedes Mal, wenn sie die Diskette eingelegt haben, auch eine andere, kam die, nee, eine andere nicht. Wenn sie die Diskette eingelegt haben, kam der Typ halt wieder. So, dass die Idee auch war, wenn sie mehrere Disketten kaufen, können sie auch mehrere Figuren haben. Jetzt muss er wahrscheinlich wieder hochgehen. Ich weiß gar nicht, wo der tanzt. Ich glaube, oben, wo sein Plattenspieler ist. Und wenn sie nicht please sagen, wird er viel störriger. Also das muss man alles wissen. So, das ist auch so ein Textparser, was ich Ihnen letztes Mal ja vorgestellt habe. Spiele, die aus der Text-Adventure-Zeit kommen, halt mit Grafik arbeiten und so die als Verkaufs... Der Hund, der isst aber jetzt gar nichts. Ist aber auch ein Typ. Der hat gar keinen Hunger. Ist auch viel zu dick, sieht man gleich. Genau, ein Medium, was Sie gar nicht mehr kennen. So, also das ist Little Computer People. Sie haben auch alles gesehen. Wir verlassen ihn an dieser Stelle. Genau, oh, jetzt fängt das nämlich schon an. Das haben diese Little von 85, das haben diese Spiele so an sich, dass nämlich Anthropomorphisierung und Identifizierung mit Pixeln einsetzt. Was einer der Hauptgründe ist, dass solche Spiele, achso, hier sehen Sie mal eine Animation, für Artificial Life Games. Das eine ist Creatures von 96, die das als Computerspiel fortsetzen. Creatures aber war tatsächlich ein Experiment, zu sagen, wie kann man Leben im Computer erzeugen, indem man Leben parametrisiert. Also was macht Leben aus? Bedürfnisse, Emotionen, also die Erkenntnisse aus Psychologie und Verhaltensanthropologie wurden da umgesetzt in diese Creatures. Die habe ich, die gibt es nicht für Mac, aber ich kann Ihnen Creatures Gameplay mal zeigen. Und die noch mit diesem Niedlich-Faktor ausgestattet wurden. Also große Augen, Kindchenschema, so dass man mit denen spielen kann und dann mal gucken, was wir hier haben. Und was das Spannende war, die waren lernfähig. Also die hatten einen Lernalgorithmus, mit dem man ihnen beibringen kann, was gutes und schlechtes Verhalten ist. Wenn die irgendwie was kaputt machen, dann konnte man sie bestrafen. Das ist aber jetzt etwas ungünstig gemacht. Wenn sie sich richtig verhalten in ihren Augen, ja, alles nicht so toll als YouTube-Film. Wenn sie sich richtig verhalten, dann konnten sie belohnen, sodass sie dann mit der Zeit auch ihr Verhalten angepasst haben. Also das Beste, und sie konnten mehr Dinge machen als mit einem normalen Haustier, sie konnten sie halt noch nicht rausnehmen und die Welt blieb 2D. Es gibt hier dann noch so eine Sprache, also in Creatures 3, was dann später rauskam und so. Aber als Spiel selber gab es auch kein Ziel, also es war nicht so, erober die Welt oder trainiere den besten, dieses beste Creature, sondern den Norm. Sondern Sie können das beobachten, was passiert, wenn Sie die wie so ein Goldfischglas da aussetzen oder so ein Terrarium eher, die Optik erinnert ja auch so ein bisschen daran, wie so ein Ameisen-Terrarium und was die so anstellen über den Tag. Die waren autonom, insofern, dass sie, selbst wenn sie nichts machen, haben die da im Hintergrund irgendwas gemacht. Sie konnten das Spiel stoppen und anhalten, dann fror die Simulation an der Stelle ein. Aber es war nicht so, dass die nur darauf warteten, dass sie ja vom Spieler irgendwelche Interaktionen kamen. Spore 2008 ist eine andere von Will Wright, ein anderer Versuch, nochmal künstliches Leben unterzubringen. Ich habe es dabei, aber es lohnt sich auch nicht, weil man lange spielen muss. Da geht es wirklich darum, dass sie als Einzeller anfangen, also wir können ja mal den Trailer zeigen, der ist zwar glatt übertrieben, aber so von der Idee her. So, also sie fangen an, wählen sich irgendeinen Planeten aus, starten dann das Spiel. Ja, okay. Darauf können wir verzichten. Das ist aber tatsächlich der Start, das ist die Anfangsanimation. Dann haben sie die Sonne, einen Planeten, dann so, genau, so ein Asteroid, der schlägt ein und bringt Leben in diese Ursuppe. Und das ist prozedural erzeugt, das sieht man auch, also weil es komisch aussieht.
Sie können es dann aber wachsen lassen. Also Sie sammeln genetisches Material und können sagen, hier kriegst du eine Stachel zur Verteidigung. Du hast 2 Augen oder 4 Augen oder du hast Flossen, wie man sich an seine Umgebung anpasst. Können es auch farblich beeinflussen, sich aussuchen, sind die Pflanzenfresser oder Fleischfresser und müssen erstmal in dieser Suppe überleben und sich dann paaren mit anderen, um neues genetisches Material zu bekommen, bis sie dann schließlich, und deswegen lohnt es sich nicht, weil wir bräuchten allein eine Dreiviertelstunde, bis wir an Land kommen wahrscheinlich, dann das an Land gehen und dann sowas wie Füße ausbilden, andere bilden Flossen aus. Und das ist halt prozeduraler Zeug, die sehen alle so merkwürdig aus, weil da kein Designer dahinter steckt, sondern der Computer bestimmte genetische Merkmale zusammenwürfelt und so ein bisschen wie man das jetzt bei No Man's Sky gesehen hat. Nur halt von 2009. So, und dann können Sie sich überlegen, in welchem Ökosystem Sie sich einrichten wollen. Das Ziel ist es, wirklich weiterzukommen, bis hin dann also eine Zivilisation zu gründen und in den Weltraum zu fliegen. Also tatsächlich die komplette Evolutionsstufe durchzumachen. Sie haben dann genetische Kopien von sich, weil Sie so einen Stamm gründen können. Hier sehen Sie dann, es gibt keine expliziten Paarungsszenen, sondern nur die Balzszenen und so. Und dann gibt es dann andere, gegen die sie antreten können. Genau, und dann wird das, die Zivilisation wird dann, jetzt sehen Sie, es geht dann voran und das dauert dann schon ein paar Stunden, bis man da ist. Aber nicht nur die Kreaturen wurden prozedural erzeugt und die Welt, sondern auch die Musik. Wenn Sie mal als Komponist unterwegs sind, ist es eines der wenigen Spore und Dark Spore, eines der wenigen Spiele, die auf prozeduraler Musik aufbauen. Das läuft über Pure Data als Framework. Und ist also schon dafür interessant, wie man eigentlich prozedurale Musik bauen, also komponieren kann. Nicht einfach mal ein bisschen lauter oder eine andere Spur einziehen, sondern wirklich die gesamte Musik, also es gibt so Soundtrack-Elemente in den Cutscenes, aber die gesamte Musik wird prozedural erzeugt. Jetzt haben sie es geschafft. Das ist so ein Trailer, der zeigt ihnen das ganze Spiel. Aber sie müssen es ja jetzt noch spielen. Also das waren aber eine der wenigen. Es gibt inzwischen noch so ein paar Artificial Life-Spiele. Das Hauptproblem bei Artificial Life ist, dass sie die KI völlig, also falschen Dinge beibringen können. Die kann völlig aus dem Ruder laufen, wenn sie es machen. Es gibt verschiedene Digital Pets Simulations. Tamagotchi ist recht berühmt, das ist ja älter als Sie, vielfach, oder so alt wie Sie, das ist so ein kleines, so tatsächlich ein Plastikei mit so einem ganz billigen Display, aber Sie müssen es immer füttern und irgendwie Streicheleinheiten geben. Wenn Sie es nicht machen, dann stirbt es an Einsamkeit oder irgendwie geht es dann ein. Und das führte zu so einer, also es führte dazu, dass Menschen nicht mehr in den Urlaub gefahren sind, weil sie sich um ihr Tamagotchi kümmern mussten oder dass sie das dann jemandem gegeben haben, dass sie ihr Tamagotchi pflegt. Das sind solche. Oder der Furby fing schon 1990 an, so als Spielzeug, was dann mit den Augen klappern kann. Den gibt es immer noch und inzwischen kann er in 3 Sprachen Witze erzählen. Oder hat so verschiedene, Sie können ihn kitzeln oder an den Ohren ziehen. Seaman 1999 war für die Dreamcast ein ganz eigenartiges Spiel, weil sie auch da so einen Fisch mit einem Menschenkopf ausbrüten, der sie dann auch noch ständig beschimpft. Also so missgelaunt wie der guckt, war er dann auch. Ist ein ganz spannendes Spiel, die Dreamcast selber ist ja längst eingegangen, aber es ist so ein spannendes Spiel, weil auch hier es darum geht, eben nicht zu gewinnen, sondern zu gucken, was diese Figur alles kann. Und es war so surreal wie der ganze Titel und wie das ganze Spiel, so ein wirklich ganz eigenartiges Spiel, was aber so ein bisschen zeigt, was Computerspiele alles können. Und ich habe jetzt mal Conrad the Kitten, nur damit was zu Conrad the Kitten, ist nämlich ein VR-Spiel, A Virtual Real Cat. Sie binden das auf Ihren Controller, ein Stofftier drauf, und können dann den Controller hochnehmen und dann mal gucken, ob das hier in diesem. Genau, das, so sieht das dann aus in Live. Dann kriegen Sie halt diese, können Sie ein Stofftier Ihrer Wahl nehmen. Da wird der Controller drauf befestigt und dadurch weiß der Computer nun, wo sich in der Welt das Wesen befindet. Sie haben was in der Hand und es guckt Sie dann noch mit diesen großen Augen an. Your plush toy comes alive. Also es ist gerade in Early Access. Das gab es öfter, das gab es schon bei der PlayStation, das iPad, also wo sie mit der Kamera aufnehmen, genau. Und dann macht das aber Dinge, muss essen, trinken, spielen und so. Und gibt es bestimmt auch mit Hunden, also wenn sie keine Katzen mögen. Also da kommen noch großartige Zeiten auf uns zu. Was Simulation und Virtual Reality angeht. genau, Conrad, the real, virtual real cat. Das sind solche Dinge, iPads, Nintendogs, die sie dann auf ihrer DS haben. Das sind alles so Programme, die von ihnen verlangen, dass sie sich um sie kümmern. Das macht es vielleicht aus, deswegen auch Digital Pet, die eine eigenständige Aktionen ausführen, je nach Tageszeit oder auch je nach Laune. Der Furby, der kann in verschiedenen, wenn sie den unsanft aufwecken, dann wird er den ganzen Tag grumpy Furby und beschimpft und stößt immer wilde Flüche aus. Ein total nerviges Spielzeug, sage ich Ihnen. Kinder lieben das 3 Tage und dann ist es vorbei. Also es ist schon clever, also kann ich Ihnen als Vater versichern, es ist ein cleverer Verkaufstrick. Aber tatsächlich entsteht bei jüngeren Kindern der Eindruck, es handelt sich um ein Haustier. Also das hat halt seine Bedürfnisse, hat halt seine Launen. Man versteht eh nicht, was ein Computer ist. Kinder verstehen das auch nicht und Kinder glauben bis zum 10. Lebensjahr, dass Computer auch sowas wie Haushaltsmitglieder sind, die halt mal laufen und mal nicht und mit denen man auch, wenn man ihnen gut zuredet, mit die sich dann auch anders verhalten. Kinectimals war so ein Ding, also wo es mit Kinect läuft. Jede Plattform hat eigentlich so ihre Digital Pets, aber die Nische ist klein genug, dass es also jetzt auch nicht überhand nimmt. Es geht auch in diesem Bereich der Dating-Sims, wo dann halt keine Digital Pets, sondern Digital Girl oder Boyfriends, meistens Girlfriends, simuliert werden. Da hat aber Daniel ja schon was in der Adventure-Vorlesung zugesagt. Dann gibt es die große Reihe der God Games. God Games sind angefangen mit Populous. 1989, auch da hat es was von Aufbausimulation, aber im Prinzip ihre Sorge ist nicht das einzelne Dorf, sondern die ganze Welt. Wenn ich Ihnen Populous das Gameplay mal zeigen darf. Sie hatten also die Hand Gottes, in dem Fall ist die Hand wirklich so eine göttliche Hand, weil sie dort Terraforming betreiben können, Ebenen hoch absenken, sie können dann Flüsse umleiten und der Computer steuert die Bevölkerung. Und ihre Aufgabe ist schon irgendwie, dass die Leute da überleben, aber sie machen das nicht, indem sie, wie bei Hammurabi, sagen, sie sind der Verwalter der Stadt, sondern sie sind der Verwalter dieser Erde. Und müssen dann dafür sorgen, dass die Gegenden, die ziehen können, also dass plötzlich eine Insel entsteht, dann ziehen die dahin. Oder wenn dann andere Völker dazukommen, dass sie irgendwie mit denen den Kontakt, oder können auch eine Insel, einen Graben dazwischen ziehen, wenn die dann zu stark sind. Also ein bisschen, wie man das so aus solchen alttestamentarischen Vorstellungen von Göttern und Götzen haben, die sich halt, wenn man sie richtig pflegt, dann auch um ihre Bevölkerung kümmert, was ja dann durch so einen Monotheismus abgelöst wurde. Aber dass jeder Stamm auch so seine eigene Gottheit hat, die sich um sie kümmert. Das wurde dann in Black and White 2001, auch von Peter Molyneux, wurde das nochmal aufgegriffen, wo sie wirklich auch wieder so eine göttliche Hand spielen. Aber diesmal, es gibt da halt den Guten und den Bösen, der sagt, wie sie das machen sollen. Und sie helfen einerseits der Bevölkerung beim Wachsen und beim Aufbau, andererseits haben sie aber auch so eine Creature, so eine Kreatur, die sie anleiten können. Und die wiederum wird von den Dorf, weil es so eine übergroße Figur ist, wird die von diesen Dorfbewohnern angebetet. Ja. Und dann können sie halt diese Kreatur auch noch erziehen und sagen, dass, also du sollst ab und zu einen Dorfbewohner fressen. Und dann, das sagt er hier, du musst die mit Angst unter der Knute halten. Er sagt, nein, du sei ein gütiger Herrscher und du machst halt irgendwie anders. Und das ist so ein indirektes Spiel. Hier sehen Sie mal so eine, genau, die bauen dann so Statuen ihnen, weil sie halt möchten, dass sie ihnen noch weiterhin gut gesonnen sind. Und ihre Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht, aber nicht zu gut. Hier sehen Sie mal die Kreatur, die ihnen jetzt folgt. Das ist im Prinzip der Götze, den die sehen, weil sie von der Hand Gottes, da kriegen die gar nicht so richtig was mit, aber das ist ihr Stellvertreter in dieser Welt und jetzt können sie versuchen, den zum Beispiel zu schnappen oder aufzuessen oder es gibt auch Missionen, der hat sich dann wahrscheinlich auch hingegessen, ne? Sieht doch ganz so aus. Oder der hat sich verlaufen, dann können sie ihn auch zurückbringen und je nachdem kriegen sie dann Bonus- oder Maluspunkte, aber nichtsdestotrotz, die Bevölkerung wird nie gegen sie vorgehen, weil sie ja als Gottfigur übermächtig sind. Also das sind God-Games und da gibt es halt den Dungeon Keeper, wo sie einen Dungeon aufbauen. Das ist eigentlich eine Aufbaustrategie, aber es fällt unter diese Richtung, wo sie einen Dungeon bauen, wo dann der Computer Helden reinschickt und sie müssen dafür sorgen, dass der Laden am Laufen bleibt und die Orks alle gefüttert sind und die Fallen aufgezogen, sodass die Helden auch eine richtige Herausforderung haben.
Dwarf Fortress ist ein Spiel, ich glaube, das kommt später. Dwarf Fortress ist ein, also habe ich später in einer Folie, ein ganz eigenes Spiel, weil sie dort komplexe Welten haben und eben nicht nur also den Weltenverlauf bestimmen, sondern also nicht um so eine Zwergenkolonie kümmern müssen. From Dust ist ein weiterer Versuch von Ubisoft gewesen, nochmal dieses God-Game zu retablieren, hat nicht so gut geklappt. Reos 2013, das sehen Sie auf der linken Seite, da haben Sie drei verschiedene Götterfiguren, also so Götzen, einer, der sich um Felsen kümmert, dann einen, der sich um die Pflanzen kümmert, und auch da müssen Sie da, der eine kann halt Berge machen, der andere kann Wälder pflanzen, und zwischendurch wuseln halt Ihre Leute rum. Reos, das hätte ich auch dabei, aber auch das sind alles so Spiele, die ein bisschen länger dauern. Die halt grafisch ein bisschen besser sind als diese alten. Es gibt, auch das ist so, ist halt so eine kleine Nische. Es gibt nicht mehr viele Spiele. Genau, und Wasser haben die dann auch noch einen, der sich um das Wasser kümmert. Und sie fahren immer rum, und es ist eine Simulation. Wenn ich eingangs gesagt habe, das simuliert realweltliche Systeme, hat man es hier klar, damit es ist kein realweltliches System. Es ist schon so der Versuch, ein Ökosystem und so eine Lebenswelt von Bewohnern abzubilden, aber von Simulation kann kaum die Rede sein. Es wird aber dem Simulation-Game-Genre zugeordnet. Und das ist halt ein Unterschied. Simulationsspiele sind nicht automatisch Simulationen, sondern haben halt auch noch diesen Unterhaltungsfaktor, den die richtigen Simulationen nicht drin haben. Godus wäre ein anderes Spiel, was aber wieder so das letzte Spätwerk von Peter Molyneux, was nicht so gut funktioniert hat. Und dann gibt es die Social Sims. Und da gibt es auch hier, also ich gehe die jetzt nicht alle durch, mit Alter Ego in den 80ern fängt das an. Das berühmteste und was auch jeder kennen muss, ist The Sims. Was man deswegen kennen muss, weil es seit 1999 die Krone des erfolgreichsten Spiels aller Zeiten trägt, beziehungsweise man muss sagen, der erfolgreichsten Spielreihe aller Zeiten. Das wiederum habe ich Ihnen mitgebracht. Ich muss dafür aber Origin starten. Oh, jetzt geht das los. Ah, doch, bin ich hier. Und es wird doch jemand unter Ihnen geben, der schon mal The Sims gespielt hat, oder? Kommen Sie jetzt nach vorne und zeigen Sie uns, wie Sie aus dem Nichts einen Sim bauen. Hier ist Origin. Ernsthaft? Ja, ich hab eine Maus hier, wir haben 10 Minuten. Also das ist so ein Spiel, das muss man mal gesehen haben, wie es funktioniert, weil es Update erforderlich, will ich jetzt aber nicht. Ach so, geht leider nicht. Ich habe es gestern noch getestet, heute gibt es schon wieder was Neues. Ich fürchte, na mal gucken. Ich kann auch gar nichts spielen, bis der das nicht aktualisiert hat. Ich kann ja derweil noch ein bisschen weiter erzählen. Also The Sims ist einerseits der Aufbau, sie kümmern sich um einen Sim und bauen ihm ein Haus und schicken ihn zur Arbeit. Der hat seine Lebensziele, also sie können ihn ganz individuell einstellen, das würde man alles überspringen, das würde zeitlich gar nicht funktionieren. Der hat so ein paar Lebensziele, will der beste Koch werden oder er will Künstler werden oder viel Geld verdienen im Beruf oder was auch immer. Und ihr Ziel ist es, Origin zu installieren, ihr Ziel ist es, dem bei der Erfüllung seiner Lebensträume zu helfen. So, mal schauen, ob wir das jetzt hinkriegen. Das ist eine Pest, diese DRM-Dinge da. Also was habe ich denn? Angebote hier. Spiel weiter, wo du aufgehört hast. Sehr gut, Spiele. Genau, das ist Sims 3. Also ich habe dann die Sims 1, kann ich hier gar nicht ausführen, glaube ich. Wir gucken mal, ob es läuft. So, starten. Ich gehe mal wieder auf Pause, weil auch hier das Gameplay in der Audioaufnahme, Sie müssten halt doch kommen, was soll ich sagen. Also für alle, die jetzt wieder zuschalten oder zugeschaltet werden, haben wir gerade eine Crash-Simulation von The Sims gesehen, was sich eben nicht nur durch sein, also hat so einen riesigen Erfolg gehabt, vielleicht auch, weil es in den Ende der 90er Jahre eines der wenigen Spiele war, die halt eine ganz neue Zielgruppe erschlossen, die nicht actionorientiert waren, da musste nicht reaktionsschnell sein, es waren keine Puzzles,
was ja in den 90ern noch beliebt war, irgendwelche Adventure-Spiele. Es war auch kein Spiel, in dem irgendwelche gewalthaltigen Konflikte ausgetragen wurden. Es war ein Puppenhaus, oder ist es ja immer noch, nur in viel größerem Maßstab. Und damit erschließt sich das Leuten, die halt mit den klassischen Computerspielen der 90er weniger anfangen. Entthront Myst. Myst hatte Daniel ja in der Adventure-Vorlesung vorgestellt, als erfolgreichst verkauftes Spiel aller Zeiten. Und ich finde, bis heute findet man in den Top 10, also der Verkaufsspiele, immer ein Sims-Titel. Es gibt halt so viele Sims, und irgendwelche Add-ons tauchen auf. Also es geht ziemlich gut weiterhin und mal gucken, was als nächstes aus dieser Reihe rauskommt. 2003 versuchte sich Linden Lab mal mit sowas ähnlichem Second Life, ich weiß nicht, ob Sie das kennengelernt haben, der versucht, dass sie das soziale Leben in den Cyberspace oder online eben Second Life, ein zweites Leben dort führen. Das war eine Zeit lang, so über 3 Jahre lang, waren alle der Meinung, bis 2010 sind wir alle darin umgezogen. Alle Vorlesungen, Geschäfte, alles passiert in Second Life. Es verschwand dann wieder aus verschiedenen Gründen. Es gibt es wohl noch, aber es ist inzwischen nur noch für so Erwachsenenunterhaltung und Trolle vor allem interessant. Ja, Sie können da irgendwelche sexuellen Kontakte knüpfen und versuchen halt über die Chat-Funktion dann mit echten Leuten in Kontakt zu kommen. Die Idee war halt, hier gibt es keine KIs und es gibt auch keine Möglichkeiten, also die Spielwelt komplett einzureißen, sondern Sie können sich so eine Parzelle Land besorgen, Ihr eigenes Haus dort gestalten. Da gab es auch einen Editor, mit dem Sie das machen konnten, können sich halt Kleidungsstücke und so kaufen. Aber es gibt diese Verbindung zwischen jedem Charakter, den gibt es halt im echten Leben, und die Firmen haben angefangen, sagen, Repräsentationen aufzumachen, dass sie einen Nike-Shop hatten oder Autogeschäfte. Parteien haben sich da irgendwelche Büros aufgemacht, weil tatsächlich 2006 dachte man, jetzt ist es soweit, der Umzug in den Cyberspace. Und wir müssen da jetzt präsent sein. Da flossen erhebliche Summen hin und irgendwann kollabierte das. Ich denke, es ist bald wieder die Zeit für so ein System. 2017, ich prophezeie jetzt mal, in den nächsten 3 Jahren wird es wieder sowas geben, vielleicht über Virtual Reality. Facebook setzt genau darauf. Facebook kauft ja nicht umsonst Oculus für mehrere Milliarden Dollar, weil sie davon ausgehen, dass soziales Leben sich nicht unwesentlich in virtuellen Räumen abspielen wird. Und je immersiver die Interfaces sind, desto spannender wird es für Menschen, da teilzunehmen. Das hat man an Second Life gesehen. Die Bereitschaft war da. Es gab dann verschiedene Gründe, warum es nicht funktioniert hat. Aber der Wunsch und die Vision gibt es immer noch. Die ist auch nicht weg. Die gibt es seit den 80er Jahren, wenn Sie so Cyberpunk-Literatur lesen. Diese Vorstellung, es gibt einen Datenraum, in dem soziales Leben stattfindet. Ich sage ja, die Telegrafen des 19. Jahrhunderts, die haben es halt in ihrem elektronischen Raum gemacht. Das ist einfach eine Fortsetzung dessen. Und je besser die Interfaces werden, desto interessanter wird es vielleicht, Raum und zeitliche Distanzen zu überspringen, wenn man solche Räume zur Verfügung hat. Da wird wieder was kommen. Und es wird nicht der erste Versuch sein. Es gab es in den 90ern schon mit Modems. Das in den Nullerjahren war Second Life. In den 10er Jahren, interessanterweise, gab es doch Facebook. Wenn Sie wollen, Facebook ist ja sowas. Und Twitter. Ich meine, ist halt ein Multi-Rollenspiel, wo Sie halt eine Person spielen, loosely based on your own. Hatte ich Ihnen ja, glaube ich, schon mal gezeigt, diese Folie. Das ist, im Grunde genommen ist Facebook eine Second Life-Fortsetzung, wo Sie zwischen, es gibt zwar den Wunsch, so richtig, man soll seine richtigen, mit Klarnamen und echten Avataren, aber es geht schon um eine digitale Repräsentation, die man auch auswählt, wo man sich in einer bestimmten Form inszeniert. Und mal gucken, was dann in den 20ern, in den 2020ern, vielleicht gibt es dann die Kombination aus Second Life und Facebook oder diesen sozialen Netzen, in denen man dann wirklich eine virtuelle Präsenz in so einem virtuellen Raum hat. Zu den Sozialsimulatoren gehören die ganzen Berufe. Womöglich handelt es sich aber auch um ein typisch deutsches Phänomen. Also es gibt eine Menge Aufsätze, die sich die Frage stellen, wer spielt das und warum? Wenn Sie mal beim Mediamarkt gucken, der hat ja eine ganze Regalwand für diese Spiele reserviert. Das ist ein Riesenerfolg. Aber es gibt wenig Spiele, die diese Gamer-Riege so polarisieren. Vielleicht die Casual Games inzwischen. Wie die, also es gibt natürlich, die sagen, es sind keine Spiele, das kann man doch nicht ernst nehmen und überhaupt, da wird gar nicht geschossen. Oder man braucht keine Skills vor allem, also es gibt keine echten Probleme, es gibt keine Hindernisse. Man muss nicht wirklich spielen können dafür und sich nicht beweisen. Sie allerdings müssten ein bisschen die Lautstärke runterfahren. Sonst rede ich nur für mich, ist ja auch schade. Also stellte man sich die Frage, wer spielt das überhaupt? Sind das nur Geschenke, die Eltern kaufen, weil sie meinen, mein Sohn oder meine Tochter spielt gerne, dann kaufe ich mal den Bussimulator? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die das machen? Ja, die gibt es und das sind gar nicht selten Busfahrer. Oder also Menschen, die schon in diesem Bereich arbeiten, die aber sagen, das mache ich den ganzen Tag, jetzt kann ich es endlich mal so machen, wie ich es wirklich machen möchte. Und das ist so ein Beispiel, Zirkus, Landwirtschaftssimulator ist ja ein ganz besonderer, bei der ja also jedes Jahr inzwischen rauskommt und so, dass die Speerspitze der Farming Simulating ist. Zug, Reefshot, Skiregion, Bus, Fahrsimulator, Sportangel, Nahverkehrsmanager, Campingmanager, Spezialtransport. Sehr viele, muss man sagen, dieser Spiele haben es ja mit Fahrzeugen zu tun. Also gerade diese ganzen Truck Simulator, Extreme Truck, Bus Driver, German Truck Simulator, United K-Track. Auch da habe ich Ihnen mal einen mitgebracht, weil auch das so Spiele sind, der Euro Truck Simulator 2, wo Sie halt so ein Speditionsunternehmen aufmachen und verwalten müssen. Ich finde das Spiel faszinierend, eben durch seine, na, einerseits durch seinen großen Erfolg. Ein Experten, Euro-Truck-Simulator-Experten, ja sehr gut. Wenn es Sie nicht stört, dass Sie auf meinem Konto fahren. Oh, ich muss ein Bild wählen. Wie sieht denn so ein Truckerfahrer aus? Wollen Sie von vorne ran? Oder ist Ihnen das... Doch, na los, komm, zeigen Sie uns mal, wie man dieses Spiel richtig spielt.
Bitte? Ich bin kein Experte, ich habe selber noch nicht gespielt, aber ich habe mir das jetzt mal geholt, um es mal anzugucken.
Also wählen Sie sich mal irgendeinen. Ich glaube, das ist das Programmiererteam und ein.
Komm da.
Genau. LKW-Design müssen wir jetzt aussuchen.
Nummer hier entfernen?
Ja, entfernen geht über FN und entfernen.
Ah, okay.
Achso, ich mache mal wieder Pause für alle, die nicht live dabei sein können. Euro Truck Simulator 2 müssen Sie sich auf YouTube anschauen. So, ganz kurz noch, wir sind. Wir sind von dem Euro Truck Simulator zurückgekehrt. Andere Spiele, die sich mit, also im weitesten Sinne mit dem Sozialleben beschäftigen, ist, wenn Sie das komplexeste Spiel der Welt spielen wollen, laden Sie sich Dwarf Fortress runter. Dagegen sind alle anderen Simulationsspiele wirklich einfach und zugänglich. Es gibt inzwischen verschiedene Vereinfachungen. Minecraft ist zum Beispiel sehr stark von Dwarf Fortress inspiriert. Nur, dass Sie in Dwarf Fortress viel größere Kontrolle über die ganzen Weltparameter haben und mehrere Zwerge kontrollieren, das alles aufbauen und Sie müssen die Ressourcen abbauen, um dann die Rohstoffe zu haben. Und im Prinzip das komplexe wirtschaftliche, politische und soziale Leben dieser Zwergenfestung bestimmen. Und die Idee ist, sie verlieren sowieso, also hinterher sterben alle oder werden verrückt, aber dying is fun heißt, oder losing is fun, weil nicht die Frage ist, ob sie sterben, sondern wie sie sterben, dass es möglichst episch wird und der Letzte dann noch die Überlebenden aufisst, bevor er verrückt wird und sich nackt den Goblins entgegenwirft. Also das sind solche Geschichten, die dieses Spiel produziert, alle prozedural, die man dann auch aufschreiben, nachlesen kann. Woran die Entwickler haben eine Roadmap von 20 Jahren und haben halt gesagt, Grafik kommt so in 10, 12 Jahren mal dran. Also bis dahin sind das alles so einfache Zeichen, die farbig markiert sind. Es gibt auch hier verschiedene Versuche, Dwarf Fortress grafisch zugänglicher zu machen. Aber letztlich ist es wie die Matrix. Irgendwann sehen Sie diese grünen Buchstaben, die runterfallen als Zeichen dafür, dass es diesen Zwergen gerade gut oder nicht so gut geht. So, als letztes Kapitel, verschiedene Systeme fallen alle Simulationsspiele, die in die anderen Kategorien nicht reinpassen. Also wobei Sim Life und Sim Earth und Sim End könnte man unter Artificial Life packen. Aber Sie sehen hier mal von Maxis die ganze Palette Sim Farm, Sim Refinery, Sim Tower, Sim Copter, Sim Health, Sim Isle, Sim Golf. Also alle möglichen Systeme, die simuliert werden, die man, wenn man will, unter Aufbausimulation manche fassen kann. Aber im Grunde genommen geht es bei jedem Spiel darum, dass man mit bestimmten Parametern bestimmte Systeme nachspielt und bei Sim End lernt man viel über das Ökosystem und bei Sim Life über bedrohte bedrohte Tierarten und bei SimEarth auch so ein bisschen wie Leben auf der Erde entstanden ist. Eine andere Simulation sind die Flipper und hier ist einer der vielen Gründer, also der Rubens von Pinball Arcade, der schrieb halt, we are introducing classic pinball tables to people who would otherwise never get an opportunity to play them and we are also preserving these machines and their culture. Begonnen hat die Pinball-Simulation mit dem Pinball Construction Set, einer der frühen Game Engines auf dem Commodore. Damit können Sie sich nämlich Pinball-Tische zusammensetzen. Das ist leider alles Windows-only, aber ich kann Ihnen ja mal Pinball Arcade Gameplay zeigen. Wenn Sie noch nie an einem Pinball-Tisch gespielt haben, ist es einfach wirklich eine fantastische Möglichkeit, sodass das Grundgefühl, also man hat es nicht in den Händen, aber man kriegt, vom Audio kriegt man viel mit. Gucken, ob der hier die ganze Zeit reden muss. Nein. Vom Audio und vom Gameplay auch. Es gibt die realistischen Pinball-Simulatoren, die wirklich Tische nachbauen, die es auch echt gegeben hat. Also mit allen Soundeffekten und so. Und dann gibt es natürlich fantastisch, also Sie können das ja noch kombinieren mit surrealen Effekten. Also dass dann plötzlich irgendwas, die Schwerkraft wird aufgehoben oder Sie können Dinge machen, Sie können was abschießen oder so. Das gibt es ja auch, Pinball-Simulatoren, die nicht mehr eine Simulation sind, sondern wo sie Pinball-Mechaniken benutzen, um andere Spiele zu spielen. Die zeige ich Ihnen dann, wenn wir bei Strategiespielen oder so darüber sprechen, dann kann ich Ihnen da sowas irgendwie mitbringen. Und da gibt es das eine, es gibt noch andere so virtuelle Pinball-Simulatoren, die Sie dann nachladen können, um einfach diese Pinball-Kultur kennenzulernen. Das Kerbal Space Program ist ein ganz schönes Indie-Spiel, wo Sie aus Einzelteilen eine Rakete zusammenbauen, mit dem Ziel, im Weltraum anzukommen. Auch hier, Kerbal Space Program, um das Spiel erfolgreich spielen zu können, müssen Sie Astrophysik verstehen, ohne dass Sie lernen müssen. Also Sie lernen es einfach, indem Sie sehen, was klappt und was nicht. Hier hat man natürlich einen, der wusste schon, was er tut. Also jedes Einzelteil und wie schwer ist es, wie viel Treibstoff passt da rein. Und Sie haben halt diese Gruppe, diese Kerbals-Leute, die halt so eine einzige Mission haben, in den Weltraum zu kommen. Und wenn sie das schaffen, können sie dann da oben sogar noch eine Station bauen. Also das ist so ein klassisches Sandbox-Game als Genre, was wir jetzt gar nicht einzeln besprechen, weil sie machen können, was sie wollen und das Spiel reagiert dann darauf. Das Ziel ist zwar, in den Weltraum zu kommen, aber vielleicht auch so komisch wie möglich in den Weltraum zu kommen, mit Konstruktionen so absurd, wie man sich das vorstellt. Ein anderes Sandbox-Spiel ist Universe Sandbox 1 oder 2. Da simulieren sie die physikalischen Gegebenheiten des Weltraums oder der Milchstraße und können sich anschauen, wie wäre es eigentlich, wenn die Erde mehrere Monde hätte und die Gravitationskonstante ein bisschen höher läge, also dass die Umlaufbahnen zum Beispiel anders fliegen, oder wenn es zwei Sonnen gäbe, oder welche Konstanten sie auch immer einstellen, Universe, Sandbox. Und das ist kein Aufbauspiel, das ist halt tatsächlich so ein Spiel, wo sie mit Systemen, die man kennt, experimentieren können in einer Art und Weise, die halt wirklich nur in der Simulation gehen. Wie würde sich ein Planet um zwei oder drei Sonnen bewegen? Oder wie ist es, wenn man ganze Galaxien aufeinander prallen lässt oder Meteoriten einschlagen lässt oder dass die Achse der Erde verändert? Wie wirkt sich das aufs Weltklima aus? Also all solche Sachen kann man da, wobei Klima eigentlich nicht, aber solche Sachen können Sie da simulieren, um mal zu gucken, wie sich so ein Universum dann verhält. Also im viel größeren Maßstab als die anderen Simulationen, mit denen man es bislang zu tun hatte. Genau. Dann der interessante Übergang von Simulation zu Computerspiel. Sie sehen hier auf der rechten Seite das Virtual Battlefield Systems 1, was von verschiedenen Militärs weltweit eingesetzt wurde, um